herzlich willkommen zur CCH Late Night.
Das Intro fast weg ist. Da sind wir wieder. Der erste Mittwoch im Monat, dieses Mal ein Tag vorm Tag der Deutschen Einheit im Oktober 2024, die CCH Late Night. Gepflegter Keyboard-Talk, wie ich es heute angekündigt habe. Heute in etwas kleinerer Runde, zumindest am Start. Ich bin hier mit dem Fuka. Hallo Fuka.
Das normale Menschen. Guten Tag.
Und mit dem Sven. Hallo Sven.
Einen schönen guten Abend.
Der Ink lässt sich entschuldigen. Wir entschuldigen das nicht. Und später zu
spüren. Wir verurteilen das aufs Schärfste.
Auf jeden Fall. Das geht gar nicht, Ing. Und ich hoffe, du hörst das hier. Also wenn schon nicht live dabei, dann bitte wenigstens als Zuhörer, ja, wenigstens die Statistik ein bisschen hochtreiben.
Einer von den
Zweien.
Zweien.
Immerhin. Und der Frank stößt später vielleicht noch zu uns. Mal schauen, ob er die Spätschicht gut rumkriegt. Ja. Die obligatorische Frage zuerst. Wie geht's euch?
Wunderbar.
Das ist schön, Sven. Hoffentlich auch.
Akzeptabel.
Das ist unterwunderbar, aber das ist auch okay.
Gut.
Ja, machen wir es doch gleich so. Das Wichtigste zuerst. Es ist nämlich relativ kurz vor knapp am Samstag. Das heißt, wenn ihr das hier zeitsouverän nachhört, ist es wahrscheinlich zu spät, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie die nächsten Tage zum Schneiden kommen. Aber am Samstag ist im Hamburg Meetup. Und wenn es dann mehr als zwei Zuhörer sind hier im Livestream, werde ich später auch nochmal sagen. Am Samstag ist Hamburg Meetup im Attraktor. Sven, der PCB Exchange ist bei dir angekommen.
Das ist korrekt.
Das ist ja schön. Er ist ein bisschen leer geworden, habe ich gehört, in Dresden. Ich hoffe, der Frank kommt nachher noch zu uns. Der kann uns ein bisschen was über die Datenspuren in Dresden erzählen und wie es Meetup da war. Aber erstmal zum Attraktor. Nenn mal kurz nochmal die Eckdaten, ab wann und wo genau.
Ab wann ist ganz einfach? Am Samstag, den 5. Oktober ist es jetzt. Das ist wie immer quartaljährlich der erste Samstag des Monats, des Quartals, wie auch immer. Auf jeden Fall 5. Oktober, 14 Uhr im Attraktor im Eschelsweg 4 in Hamburg-Altona. Da wird es diesmal wieder stattfinden. Und PCB Exchange ist da. Einige Leute haben sich schon angekündigt. Wir freuen uns, wie gesagt, auf alte Gesichter und natürlich auch auf neue Gesichter. Leider Gottes Eintritt 10 Euro zum aktuellen Zeitpunkt noch. Aber wir schauen mal, dass das, wer nur mal so reinschnuppern will, auch nur so reinschnuppern kann, ohne jetzt tief in die Tasche greifen zu müssen. Ja, wir freuen uns da auf rege Diskussionen, Unterhaltungen, Boards ausprobieren, Boards zeigen, Boards sehen lassen, wie auch immer.
Cool. Was nimmst du mit?
Ich habe noch keine Ahnung. Nee, also ich werde auf jeden Fall wieder die Polykeep mitnehmen, was aber auch mitunter daran liegt, dass ich sie dann an den nächsten weiterreiche. Natürlich werde ich auch die Manhattan mitnehmen und dort rumzeigen und danach dann an den nächsten Interessierten weiterleiten. Und ansonsten gucke ich mich mal um. Bestimmte Chiffre, wahrscheinlich die meisten meiner neuen gebauten Boards, also was ich letztes Mal kurz angerissen habe, so Totem mit Tenting und CB34S vielleicht und Eternal Keypad, Gameboard und Makro. Das Makro nehme ich auf jeden Fall, hoffe ich, denke ich mal, wahrscheinlich mit.
Gibt's was zum Ausprobieren?
Sehr gut. Auf jeden Fall.
Coole Sache, ja. geht dahin. Wenn man, ich muss jetzt gerade extra nochmal nachschauen, weil ich mir die Daten nicht aufgeschrieben habe, wenn man nicht aus dem nördlichen Teil der Republik kommt, sondern eher aus dem Süden, in München gibt es auch noch ein Meetup. Und zwar am 11. Oktober. Steht euch also quasi nicht in Konkurrenz. Man kann auf beides gehen, man kann nach Hamburg fahren und noch nach München. Jetzt muss ich nur schauen, ob es denn hier irgendwo auch noch nähere Informationen gibt. Ich bin top vorbereitet heute. Bei der Mayflower GmbH, interessant. Was auch immer. Rooftop Brains and Barbecue. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in München ist irgendwo ein Meetup. Ihr werdet es finden, wenn ihr es sucht, denke ich. Ansonsten, fragt andere Leute, die aus der Nähe von München kommen. Da gibt es auch noch ein Meetup. Genau. Und um das Ganze abzuhaken, wir haben es im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen angerissen und diskutiert. Zum einen, die CCH-Con steht ja auch an. Da ist die Website jetzt online. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal noch nicht gesagt, weil sie noch nicht online stand. Und es gibt eine kleine Neuigkeit. Und ich glaube, ich mache das richtig, richtig exklusiv. Und man hört das nur, wenn man hier live zuhört. Und in der Nachbearbeitung wird es irgendwas, einen langen Piepton oder so geben, damit die ganzen Leute das vorher noch nicht wissen.
machst du ein Rauschen wie beim letzten Mal, wo du den Exchange angekündigt hast?
Oh, stimmt. Na, nee, ich mache irgendwas Neues. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Genau, denn auf der CCH-Con, ich habe ein kleines bisschen mit dem, mit der
Diese Verbindung kann nicht hergestellt werden. Bitte kontrollieren Sie die gewählte Nummer und versuchen Sie es erneut. Votre appel ne peut malheureusement pas être acheminé. Veuillez vérifier le numéro composé et essayez à nouveau. Siamo spiacenti. La chiamata non fa.
Ja, cch-con.de. So, Eigenwerbung rum. Ja, damit sind wir die Meetups soweit durch. Warten wir später noch auf Frank, was der noch von den Datenspuren zu erzählen hat. Ich glaube, das war auch ganz nett da auf jeden Fall. Ich schließe mich Fuka an. Haben wir noch Themen in dieser kleinen Runde?
Stimmt.
Hast du noch ein Thema Funke?
Ich kämpfe mich weiter durch Workman. Ich bin mittlerweile Productive auf Workman gewechselt.
Okay.
Bin so bei 40 Worten pro Minute, Tendenz steigen, das wird so langsam. Das war ganz spannend, es macht irgendwann einfach Klick, wo man dann irgendwie die alte Tastatur quasi vergisst auf dem auf genau diesem Keyboard. Auf anderen Keyboards funktioniert das noch problemlos, irgendwie QWERTY zu tippen, aber auf dem Keyboard gerade nicht mehr.
Okay.
aber das mache ich wirklich an der Handhaltung an diesem einen Device fest. Und dann war der Sprung dahin, das irgendwie umzuschalten und in den Default-Layer zu legen, nicht mehr weit. Und dann habe ich ganz viel Alice im Wunderland getippt, bis ich irgendwie tippen konnte.
Okay.
Verrückt. Mittlerweile werden meine Antworten, was so Arbeitsrants angeht, auch wieder länger. Und dann geht es.
Sehr gut. Alle hatten sich schon gefreut, so, Fokus so leise. Beschwert sich gar nicht mehr, es scheint zu funktionieren. Nein, er hat nur ein neues Keyboard-Layout gelernt. Sehr gut. Beruflich in welcher Richtung? Bist du?
Dieses Programmieren mache ich.
Ah, dieses Programmieren, von dem ich schon mal gehört habe. Habe ich mal gelesen irgendwo. Ah, okay. Auch interessant. Verrückt. Ja, wie lange saß du jetzt?
Da macht das irgendwie Sinn, dass T und H irgendwie so in der Nähe liegen und das I auch in der Home Row und das S auch. Das macht dann, das können Sie Java programmieren mit diesem ganzen This davor. Das macht dann.
Das ist natürlich cool. Wie lange hast du jetzt gebraucht, bis es Klick gemacht hat?
So von der GPN bis jetzt.
Okay.
Würde ich schon sagen.
Wann ist GPN?
3 Monate, 3 Monate.
August war GPN. Richtig? August
Anfang? Nee, Juni?
Juni sogar, okay.
Ja.
Aber du hast immer wieder zwischen den Layouts gewechselt, ne?
Genau, also ich habe, mein Vorgehen war, ich habe weiter produktiv für Arbeit und so QWERTY getippt und habe einfach in Kiba dann Workman gelernt. Auch irgendwie ohne einen Zettel zu haben, sondern das wirklich nur erstmal in Kiba gemacht. In der Hoffnung, dass ich irgendwie beides kann am Ende noch auf dem Keyboard. Ich glaube, das geht nicht ganz auf. Aber dann, ja, habe ich irgendwann angefangen, mich in QWERTY dadurch immer mehr zu vertippen und dann kam der Wechsel.
Okay.
Ja, aber so 35 Worte pro Minute in Kiba als Target war, glaube ich, ein ganz guter Anfang.
Ja.
Sagen wir es mal so, ich bin immer noch bei 40. Also.
Ja, also das, nicht so hoch anfangen und auch mit 30 Worten pro Minute kriegt man noch irgendwie Mails beantwortet. Das geht jetzt, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, das ist ja traurig zu sehen. Mein Sohn lernt jetzt in der Schule irgendwie in der 4. Klasse in der Computer AG Tastatur schreiben. Das tut so weh. Die fangen echt so mit FJ, 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 FJ an und machen dann irgendwie in jeder Schulstunde eine weitere Taste dazu. Ich weiß gar nicht, ob die genug einmal pro Woche irgendwie in dem Jahr damit durchkommen.
Du musst das als Chance sehen. Du gibst ihm jetzt einfach mal ein Split-Keyboard mit, Ortho, und da ist dann irgendwie, ich weiß nicht, Workman oder Comac oder sowas drauf und dann macht er trotzdem sein FJ, 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 sind bloß andere Tasten.
Ja, aber du kennst Lehrer nicht, weißt du, die stehen dann vorne und denken so, was macht der da? Was macht der? Warum hält er seine Hände so ganz anders? Ich habe doch gesagt FJ.
Ja, genau. Das
Attest vom Arzt regelt.
Ja, wahrscheinlich.
Oh, wow. Ja, ich glaube, das Problem hat mir schon öfters angeschnitten, dass wenn es dann mal dazu kommt, dass irgendwie der Nachwuchs dann Richtung Schule mit Computern zu tun hat, sie werden halt QWERTY lernen. Oder QWERTZ ist ja nicht mal QWERTY.
Ich meine, das ist nicht verkehrt. Wenn du irgendwo irgendwann mal an der Tastatur kommst, irgendwie so ein bisschen mit QWERTZ klarzukommen, ist, glaube ich, immer noch nicht gut, aber ein Survival-Skill oder so.
Ja, gut, okay. Ja,
die Chance ist gering, dass du auf eine Querztastatur kommst, die keine Legends hat. Also im Notfall kannst du immer noch drauf gucken und das Zweifinger-Hacksuchsystem machen. Deswegen sehe ich das. Ich weiß, ich hatte es ja auch wenn erst, glaube ich, in der 11. Klasse in der höheren Handelsschule, wo sie dann irgendwie Textverarbeitung gemacht hatten. Und dann gab es da so ein tolles Programm auf dem Rechner, wo dann irgendwie die Backspace-Taste gesperrt war und so, was du aber ganz locker dann einfach mit Steuerung, Shift und den Pfeiltasten ausgleichen konntest und dann hast du einfach drüber getippt, wenn du dich vertippt hast. Hat mir auch nichts gebracht schlussendlich, weil ich kann bis heute nicht Querz, QWERTY, wie auch immer, als Zehnfingersystem.
Ich glaube,
das vor allen Dingen nicht auf Column Stackert. Das ist ja doch das Schlimme.
Das möchte man ja auch nicht.
Ich glaube aber auch gar nicht, dass es das Zehnfingerschreiben wirklich braucht.
Nee.
Ich denke, also wenn du da irgendwie so für dich selber irgendwie so einen Zwischenweg gefunden hast, wo du relativ fix tippen kannst, dann ist es eigentlich egal, ob dein Zeigefinger jetzt, keine Ahnung, bei Querz, ich muss jetzt auf meinen Laptop schauen, U und M bedient oder ob er dann zusätzlich noch das I mitnimmt. Spielt, glaube ich, keine Rolle.
Also grundlegend reicht es theoretisch, wenn du die, ich nenne es jetzt mal Metal Horns kannst. Also Daumen nimmst du für die, also auf einem Standard 0815, 100% Rowstagger, bla. Daumen für die Space-Taste, wenn du das mit beiden Fingern machst. Wenn du die mit dem Pinky die Enter-Taste oder Tab-Taste oder Switch, Shift-Taste benutzt. Und der Rest kann mit entweder nur Zeigefinger oder Zeigefinger, Mittelfinger. Mhm. Der Ringfinger ist theoretisch dann, um irgendwie klarzukommen, auch überbewertet. Klar, ist gut, wenn du es kannst, aber ist jetzt nicht zwingend erforderlich.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, so mache ich das auch. Ich weiß nicht, ob ich auf einer 100% Standardtastatur meine Ringfinger benutze. Ich müsste es mal überprüfen, aber wahrscheinlich nicht.
Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, dass also eigentlich denkt man immer so, dass der kleine Finger so das schwächste Glied in der ganzen Kette ist. Aber irgendwie gefühlt ist es bei mir auch der Ringfinger, der irgendwie deutlich weniger Funktion hat oder weniger, ja, vielleicht übrigens Stärke. Er wird, wenn du es messen würdest, wahrscheinlich trotzdem stärker sein als der kleine Finger, aber irgendwie ist der kleine Finger doch deutlich mehr Benutzung als der Ringfinger. Ja, sehe ich auch so. Das stimmt.
Allein schon mit dem kleinen Finger rechts Backspace oder Enter hämmern. Also.
Escape für die ganzen GI-Benutzungen.
Ja, das merkt man
sich. Das machst du mit dem linken, ja, aber ja.
Ja, klar. Aber ja.
Oder Tab. Tab für Bash Completion.
Ja.
Stimmt. Ja, also legt da nicht so viel Wert auf 10-Finger-System da draußen, ja. Geht auch ohne. Ihr hört es bei uns. Ich weiß gar nicht, kennt ihr diesen Typen, der mal auf dieser Messe, ich glaube, wenn man so mal googelt nach dem schnellsten Tipper, findet man diesen unfassbaren Nerd, der da auf irgendeiner Messe bei Cherry, glaube ich, steht oder von Cherry ist. Ich weiß, ich glaube, er hat ein Cherry-T-Shirt an und da voll abgeht vor so einem uralt Röhrenmonitor und sich da die Finger aus dem Leib tippt quasi. Weiß gar nicht, tippt er 10 Finger? Hat das mal jemand geprüft? Ist es auf jeden Fall ein Standard Default Keyboard, auf dem er tippt? Es ist nichts abgefahren. Das sind jetzt irgendwie bei 270 Words per Minute oder so. Und das ist echt, echt abgefahren, der Kerl.
So schnell denke ich nicht mal.
Nein. da bin ich auch eher bei 30 Words per Minute.
Ja, wahrscheinlich. Also, dass ich das mit meinen inneren Monologen ausgefochten habe.
Ja, natürlich, klar.
Also ich hatte ja mal irgendwie gehört, / gelesen, / irgendwie, dass wenn du so schnell tippst, dass du ja schon am nächsten oder übernächsten Wort bist, zu denken beziehungsweise zu lesen, wenn du das tippst, während du noch tippst. Deswegen.
Ja, wahrscheinlich.
Das wäre mir auch zu stressig, glaube ich. Also.
Ja, das artet dann irgendwie so argen Arbeit aus, wenn du das Wort zwischen dem, wo du eigentlich gerade liest und wo du gerade tippst, noch merken musst.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich 240 Worte pro Minute überhaupt lesen könnte. Also. Ich bin nicht der schnellste Leser. Das ist eine gute Frage, ob ich das überhaupt kognitiv so beim Lesen aufnehmen soll. Mal testen.
Wir können mal
es gibt so Speedreading-Sachen, wo man das trainieren kann.
Ja, lass uns mal kurz ein bisschen abschweifen, nur rein aus Neugier. Wie liest du? Liest in deinem Kopf eine innere Stimme mit? Ja, okay, Sven nickt. Ist das bei dir auch so, Fuka?
It depends. Wenn ich den Text wirklich verstehen und innerlich verinnerlichen will, dann ja.
Okay.
Also wenn ich etwas wirklich nur überfliege, dann nicht.
Wie fühlt sich das an?
Ist die Frage der Thematik. Also wenn es irgendwie eine Ausarbeitung ist zu einem technischen Thema oder so, irgendwie Administration, was auch immer, dann ratter ich das da einfach durch. Bin aber trotzdem langsam. Aber wenn das irgendwie ein Roman ist oder so, dann wird das richtig, als wenn mir das jemand vorliest in meinem Kopf. Das ist das und das dauert dann.
Okay.
Ja. Also Leute, die das mit irgendwie einer in einem Wochenende irgendwie so einen dicken Wälzer durchlesen, I don't know how. Nee. 2-3 Wochen, ja.
Ja, so geht's mir auch. Verrückt. Okay, das war nur rein Interesse halber. Okay.
Ja, ist ganz spannend, wenn man sich so Lesen anguckt. Also, keine Ahnung, ich meine, Webseiten durchscrollen und irgendwie nach Schlagworten filtern kann ich auch. Aber also auch in einer relativ großen Geschwindigkeit, denke ich. Aber das in so einem Buch, ich weiß auch, was in den Webseiten dann drin stammt, das kriege ich irgendwie auf die Palette. Aber in so einem Buch, wo es um eine Geschichte geht oder auch irgendwie um eine Erklärung oder Herleitung, also auch in der wissenschaftlichen Arbeit oder so, fällt mir das super schwierig.
Okay.
Super schwer.
Spannend. Cool. Okay. Aber wie gesagt, nur mal rein aus meiner Neugier raus. Reden wir lieber über Korns, die 300 Euro kosten.
Ach nein.
Habt ihr sie? Doch, ich muss es ansprechen. Es tut mir leid. Das ist das the home of the children of the corn. Und Keychem hat eine Korn Max, nennen sie sie, glaube ich, rausgebracht, angekündigt, veröffentlicht, zum Verkauf bereitgestellt und das Ding liegt bei 300 Euro. Jetzt gab es auch gerade im CCH-Discord so diverse Diskussionen darüber. Manche finden es okay, manche finden es eher nicht okay, wenn ich es mal gelinde gesagt ausdrücken darf. Hat mal jemand von euch hochgerechnet, was eine Korn so im Selbstbau kostet? Beziehungsweise, vielleicht sollten wir weiter vorne anfangen. Es geht da um eine Korn mit einem 3D-gedruckten Case, wenn ich es richtig weiß. Einem Acryl-Bottom-Plate-Dingens. Und was so das Special-Ding ist, es sind alles so on, also alle Parts sind auf dem PCB drauf. Sven schüttelt den Kopf.
Richtig, es ist ein Alu-Case.
Okay, gut. Okay.
Aber Acryl-Bottom, also entweder Frosted oder Clear.
Okay, aber das ist ein Alu-Case.
Aber selbst dann. Oh, also. Nee, weiß nicht.
Sind denn diese Tenting-Dinger da, diese Stands mit dabei in diesem 300-Euro-Kit? Nein, oder? Die sind rein Bonus
für 50 Euro. Das sind 50 Euro Add-ons. Die aber können wir wetten bei, weil das ist Ugreen, das ist Amazon Third-Party-Standardware. Okay. kriegst du die garantiert da günstiger. Aber da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster.
Ja, Gott, da wollen wir auch nicht über Margen und Ähnliches spekulieren. Da soll, wenn Keychem da irgendwie an dem Händler dran sitzt, auch Geld damit verdienen, wenn sie es verkaufen, keine Frage. Okay, aber 300 Euro, gut. Alu-Case. Ja, ja, ja. Ich meine, die Chiffre lag auch um die 300 Euro.
Chiffre lag bei 250. Okay. Dabei hast du das Chiffre komplett bekommen, inklusive PCB, ja. Aha. Aber sie rufen alleine für das Case, das kannst du auch einzeln kaufen. Mhm. Du musst es ja nicht als Komplettset kaufen. Ja. Dann bist du mit den Acrylplatten für das Display bist du bei 215 Euro, je nach Farbe der gleiche Preis. Das PCB alleine 85 Euro. So, kommst du auch wieder auf 300 Euro, klar, logisch, aber also die kannst auch einzeln kaufen. Aber ja,
gut, okay, das relativiert sich.
Voll Alu war's. Das Chiffre ist ein Voll-Alu. Das heißt, du hast anodisiert, wie heißt das? Ihr wisst schon, was ich meine.
Anodisiert, ja.
Anodized. Und du hast sowohl Bottom als auch Top. Und hier hast du wirklich so eine Acryl- Platte unten drunter. Ich meine, es ist zwar schön für den Glow, aber macht es jetzt preislich für mich nicht attraktiver, dann trotzdem dafür 215 Euro. Mhm. Also man müsste jetzt schauen, okay, wie ist die Masse, Gewicht, etc. pp. Ja, weiß ich nicht, nee.
Ja, wenn ich das richtig sehe, gibt es noch irgendwie Alu-Inlays für unten drunter oder so, die mit dabei sind?
Was?
Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich klick gerade durch die Bilder durch.
Also das, was auf den Bildern noch gezeigt wird, ist das Foam, was es gibt.
Ah, ja, macht Sinn.
Ist auf jeden Fall ein steiler Preis für eine Korn. Ja. Und ich habe auch gefühlt, also das muss ich Keychem jetzt einfach gefallen lassen, dass wir das Ding zerreißen. Ich finde auch so ein bisschen 85 Euro für die komplett bestückten PCBs ein bisschen heftig, oder?
Wait a second. Das Schlimme ist ja...
Du kriegst
ich weiß gar nicht, das ist...
Die
das
V4 voll bestückt kriegst du doch für um die 50.
Ja, und das ist nicht mal eine V4.
Ja. Das ist im Prinzip einfach nur alles bis V3. Aber der Platz, auf dem sonst halt irgendwie Mikrocontroller Platz gefunden hat, ist dann halt belegt mit den ganzen Parts.
Richtig. Also
Onboard-Parts im Prinzip.
Und wenn ich mir das, ich versuche das hier gerade ein bisschen zu vergrößern kann ich. Ich frage mich nur, wofür ist das Dingskabel? Das Flachbandkabel da?
Display, ne? Oder? Das geht hoch zum Display.
Ha. Weiß aber schon ein bisschen seltsam. Aber okay.
Gut, ich meine, was man sich erspart, ist dieses lästige Diodenlöten, also beziehungsweise LED-Löten, so rum.
Ja.
Kannst du? Ich kann es nicht. Ich habe es jetzt
Underglow-LEDs sind für mich die Hölle. Also das ist etwas, wo ich, wenn ich das nächste Mal das mache, muss ich auf jeden Fall meine Heatplate probieren. Aber normale LEDs und Dioden, das ist...
Ja, Dioden keine Frage. Dioden kann ich auch. Das war gerade eher ein Versprecher, aber die LED, ich kriege das nicht. Ich habe keine Korn bis jetzt bauen können mit LED, RGB.
Normale LEDs geht einfach.
So sehr Versprecher war es nicht, dass D in LED steht für?
Diode, ja gut, okay. Ja. Ja.
Ich finde, okay. Es kommt drauf an, ob es diese komische SK-Blablub-E-Variante ist, wo man wirklich die Pads nach außen brücken muss oder ob sie auffliegen zumindest, also die Flügelchen links und rechts haben. Das geht noch, finde ich. Aber manchmal ist das schon echt Hölle, ja.
Also in diesem Fall sind es ja die SK6812E, glaube ich, also bei den Per-Key. Bei dem Bottom sind das die WS28, hast du nicht gesehen, ja. Die so einen leichten dieses leichte Mini-Füßchen haben, was aber für mich trotzdem absoluter Schmerz ist, weil ich röste mir da eher das Plastik von der LED, bevor ich das Ding vernünftig anlöten kann.
Ja, das stimmt schon.
Also, aber das als Ausrede dafür, nee, das ist, nee, nee. Also, dann einfach den Mikrocontroller dazu ersetzen und dann da irgendwie das alles onboard zu machen und dann trotzdem noch auf TRRS zu setzen. Sorry, but no. Nicht für 85 Euro. Dafür kriegst du eine vollbestückte bei JLC. Eine V4.
Für weniger.
Für weniger, ja. Da bist bei
die 60 fräsen dir auch das Alugehäuse für weniger Geld, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Bring mich nicht auf Gedanken.
Also wie gesagt, ich meine, dass da Keychem auch ein bisschen was dran verdienen will, ist auch klar. Ganz klar. Natürlich logisch. Ich meine, die verschenken das ja auch nicht. Die sagen auch nicht, komm, wir lassen das produzieren und hier kriegt das für einen Selbstkostenpreis. Muss ja auch nicht sein, keine Frage. Nur ist halt gefühlt irgendwie so 300 Euro für eine Korn, auch wenn es ein Alu-Case ist, irgendwie ein bisschen drüber. Bisschen drüber.
Und ich verstehe von den Add-ons auch nicht die Keycaps. Die machen für mich überhaupt keinen Sinn. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist ein komisches Blau mit einem Weiß. Vielleicht auch ein helles Grau, ich weiß es nicht. Aber es ist, ich weiß nicht, was das für ein Profil ist. Das wird nirgendwo beschrieben, wenn ich das richtig sehe. Und es sieht nicht besonders schön aus. Es passt farblich nicht zum Schwarzen, finde ich. Also, für mich macht das Ganze keinen Sinn.
Ja, stimmt. Das ist nicht so. Ja, ja. Ich gebe dir recht.
Wenn ich mir da irgendwie die ganzen Produkte angucke, die sie da sonst am Start, am Pre-Order Platz haben, dann muss ich mir schon denken, so, macht, warum? Wäre da nicht vielleicht irgendwie das nächste, weiß ich nicht, AM, RGB, 65, irgendwas Neues mit noch mehr Bling-Bling-Display besser gewesen?
Entschuldigung. Das andere ist, Keychem sind bis jetzt noch nicht wirklich im Split-Bereich unterwegs gewesen, oder?
Lulu hatten sie für Europa Exclusive. Aber ansonsten.
Sorry, ich finde diesen Boardnamen immer noch so absurd.
Ja, ist ja auch richtig. Aber ansonsten eher weniger. Ich glaube, eine hatten sie noch, aber ich bin nicht sicher. Also.
Ich glaube, man tastet sich da so ein bisschen vor. Und probiert hier irgendwie Children of the Corn noch so ein bisschen abzugreifen. Naja. Nee. Ja, also muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, das Case, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch. Ja.
Ja. Das Waterfowl hatten sie auch noch. Siehst du, wo ich gerade drüber stolper. Das kann ich auch mal reinwerfen. Das ist ein 36 Key Split mit Rotary Encoder und Rolling Encoder. Für 85 Dollar, sowohl in MX als auch Jock. Schmeiß ich mal kurz in den Chat.
Oh ja, gern. Das habe ich dann noch in die Shownotes.
Paste.
Ja, ist das Nächste, was mich da so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen, nein, nicht frustriert, aber was mich so ein bisschen abschreckt. Ich bin ein großer Fan von der Korn V2, ist es, glaube ich, weil die ist nämlich mit beiden kompatibel. Du hast die Möglichkeit, sowohl MX als auch Jock Low Profiles zu benutzen. Und ich finde halt, klar, die Korn mit normalen MX-Switches kann schon hübsch sein, aber wenn du sie halt effektiv benutzen willst, dann baust du da halt Low-Profile-Switches drauf. Definitiv, so wie auf jedes Split. Und das ist da halt einfach nicht gegeben. Ja, geht auch anders natürlich, ich weiß doch. So pure Provokation. Ja, also diese Kompatibilität in beide Richtungen finde ich halt bei der V2 so grandios. Ich weiß gar nicht, hat die V3 auch eine Möglichkeit mit beiden? Ich glaube nicht. Die Korn V3 dürfte, glaube ich, entweder Jock oder MX sein. Ich glaube, die hat keine PCBs, auf denen beide Möglichkeiten.
Boah, jetzt müsste ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube, die, ich weiß nicht, wie es aussieht mit der Ultra Low, nee, Ultra Slim, wie heißen die? Ich muss kurz nachgucken, es tut mir leid, ich bin da, hab das nicht komplett im Kopf, aber es gibt, hier sind die PCBs, Ultralight heißt die. Die Ultralight, die kann, aber basiert auch auf der ist eine V2 Ultralight und kann MX, V1 und KS27. So. Und auch die normale Light kann MX, Jock 1, Jock 2.
Okay.
Und die Dreier, die ist...
Ich bin großer Fan von den PCBs, die beides unterstützen. Weil, ja, irgendwie lässt du dir die Dinge halt bei JLC ganz günstig produzieren und hast die dann halt irgendwie auf Vorrat da, wenn du dies, wenn du das Keyboard magst. Und dann, keine Ahnung, wenn dir halt mal langweilig ist, baust du halt mal eine Korn. Und nein, du brauchst nichts, den ich kenne, das Lied. ja, machst du halt. Und dann habe ich halt keine Lust davor zu sagen, ja, ich wollte jetzt aber eine Low-Profile bauen, muss jetzt aber eine MX bauen, weil ich die Kompatibilität gar nicht da habe. Deswegen, ich bin eigentlich großer Freund von der V2. Ja, ich baue zu viele Korns, das weiß ich auch.
Mir fehlt da leider die Hot, also ich bin einfach Fan zu sehr von Hotswap. Deswegen, also ich möchte da gerne auch im Notfall die Switche wieder rausreißen, ohne zu desoldern. Ich möchte nie wieder desoldern.
Mache ich auch oder will ich ganz, ganz selten machen. Bin aber, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe, eher so der Typ, der Switches fest verbaut und dann sein Board hat, so wie es ist. Und dann baue ich lieber nochmal eine Korn mit anderen Switches und einem vielleicht anderen Design, als dass ich eine ältere Umbau von den Switches her. Was natürlich dann auch dazu führt, dass ich Boards hier habe, mit denen ich wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie tippen werde, weil die Switches mir einfach nicht mehr zusagen. Aber irgendwie sind das so in sich geschlossene Projekte.
Das stimmt schon so ein bisschen. So Bild ist Bild und dann ist der fertig und dann wird er entweder benutzt oder gehört an die Wand.
Ja, weißt, ich habe so viele Projekte, die ich nicht abschließe. Es sind so viele Projekte offen. Und dann braucht es halt schon mal irgendwie so wenig so kleine Projekte, die man so abschließt und sagt, gut, okay, das ist fertig. Das fasst du nie wieder an. Das funktioniert. Und lässt es halt irgendwo einstauben. Ist aber auch reine persönliche Präferenz. Ganz klar. Keine Frage. Ja, die Korn. Okay, lassen wir das mal so stehen. Muss jeder für sich selber ausmachen, ob er 300 Euro für eine Korn hinlegen will. Ich würde hier eine verkaufen für 290, wenn jemand eine braucht. Ist zwar kein Alu-Case, aber... Aber wäre auch eine Korn. Ich habe auch unbestückte PCBs. Ich hau die für die Hälfte raus, meinetwegen. 40 Euro ist auch okay. Nein, Quatsch. Ja, lassen wir die Korn einfach so stehen. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er das Ding kaufen will. Keychain wird seine Gründe haben, warum es die Preise abruft. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen frech. Aber das wäre pure Mutmaßung. Worüber ich eher froh bin, dass Fuka das noch mit aufs Themenpad gebracht hat, ist die, wie heißt dieses Ding? Auto-Key-Bo. Spricht man das genau, so aus?
Das Auto-Key-Bo. Ein super großartig bis dämliches Projekt.
Ja, also ich wusste auch nicht, was ich davon halten soll.
Es ist so wie so ein Unfall. Man kann nicht weggucken, so ein bisschen. Ich beschreibe es kurz. Wir sehen eine überdimensionierte Handballenablage oder so. So, keine Ahnung, so groß wie ein DIN-A4-Blatt. Man sollte seine Hände drauflegen. In der Mitte hat das Ding drei Lichterchen. An dem oberen Ende, also es ist ungefähr, weiß nicht, so 5 Zentimeter hoch oder so. Und am oberen Ende von einem Weggewand hat es irgendeinen Sensor und zwei Schubladen, die so leicht angewinkelt zur Mitte zeigend sich öffnen. Und in jeder dieser Schubladen ist eine Tastatur-Split-Hälfte. Column Stacker im Standardfall. Und wenn man genau hinguckt oder wenn man sich das Produktvideo anguckt, sind es sogar zwei Schubladen übereinander. Und es gibt irgendwelche Handgesten, um diese Schubladen automatisch ein- und auszufahren. Und wenn die obere Schublade auf einer Seite eingefahren ist, dann geht die untere Schublade so ein bisschen hoch. Und da sind Tastaturhälften drin. Und man kann dann quasi den Layerwechsel dadurch machen, indem man eine der Schubladen ein- und ausfahren lässt. Und dann gibt es darunter ein Numpad und in der anderen Seite eine Maus. Und nur durch eine komische Handspreizbewegung, die dann aber so einen 3 Sekunden verzögerten Mechanismus ausführt, in den Videos sieht das so aus, dass es super lang dauert, kann man dann zwischen den einzelnen Dingen wechseln, die man irgendwie bedienen möchte. Also ich glaube, in der Zeit habe ich irgendwie 5-mal quer über den Schreibtisch gegriffen, um zu meinem Numpad zu greifen oder so. Aber das ist so das Layer-Wechseln in Mechanik implementiert. Und guckt euch mal den Link an. Das ist irgendwie wahnlustig genug, um es aufzunehmen.
Auf jeden Fall.
Also, das Naheliegendste, was mir dazu eingefallen ist, war ja natürlich dann erstmal auf der rechten Seite die Hand heben, damit dann die Schublade einfährt, damit ich an die Maus komme. Ne? Aber jetzt mal so im Daily Doing. Wenn ich tippe, ich bin ja inzwischen froh, dass ich die Home- und End Taste auf einem Layer habe und da ohne großartige Schmerzen und Bewegung rankomme. Ich muss, wenn ich tippe, jetzt meine linke Hand hochheben, um dann irgendwie an den Home von der an die erste Position der Zeile zu kommen, wieder runter machen, um dann anfangen was zu tippen, um dann wieder hoch zu machen, um dann die Endtaste wieder zu drücken, um da wieder ans Ende zu nein.
Ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen dieser Gymnastikaspekt so ein bisschen die Rolle spielt, dass du mal deine Finger so ein bisschen entlasten sollst, indem du halt diese Handspreizbewegungen dann so leicht nach oben vollführst, um dein Layer zu wechseln. Ja, wie Fuku gesagt hat, so dieser Hardware-Layer-Wechsel ist schon, muss man mögen. Aber ja, es ist einfach.
Also, und was auch immer dieses Keyboard uns sagen will und ob es um Ergonomie geht oder was auch immer, die Maus, die sie da eingebaut haben, ist halt irgendwie 5 mm hoch und sieht aus wie ein viereckiges Kästchen und hat halt irgendwie die Größe, eine Viertel von der Handfläche oder so. Also, ich verstehe es nicht genau.
Ja, es ist so eine Mini-Maus, wo du dann auch noch deine Finger so reinlegst in eine Kuhle, um die Taste zu drücken. Ja, aber genau. Wenn ihr euch das Video mal genauer anschaut, dann seht ihr nämlich, wenn die rechte Schublade rein und rausgefahren wird, dass ich nenne es mal jetzt Mauspad oder die Mausauffangschale nach unten beziehungsweise nach oben geht und sich dadurch schon die Maus bewegt. Das heißt, du darfst jedes Mal mit der Hand irgendwo nachgreifen, weil bei dem Ein- und Ausfahren sich die Maus sonst wohin hinbewegt in dieser Schublade.
Dadurch, dass die Schubladen nicht nur gerade hochgehen, sondern beim Hochgehen so eine leichte Bewegung nach hinten machen, schubst es die Maus durch die Gegend.
Es macht das einfach keinen Sinn. Fallen.
Ey, es hat eine GPT-Taste. Oben rechts,
ich wollte gerade sagen, das ganze Ding ist was? Ja als AI gesteuert oder keine Ahnung was, irgendwas mit AI haben sie angekündigt. Ist natürlich interessant.
Das ist eine Opt-Taste. Das ist keine GPT.
Eine Opt-Taste. Opt. Schade. Ja, okay. Aber irgendwas macht es mit KI. Also ich vermute, sie meinen damit halt irgendwie die 3 If-Statements, die sie gebraucht haben, um die Handbewegungserkennung in den Sensor einzubauen.
Ja, weil ich meine, es gibt ja sonst auch keine anderen Gesten oder so. Also es wird ja wirklich nur rein, es gibt andere Gesten.
Ja, also du musst ein bisschen runterscrollen, du kannst es customizen. Also du kannst sowohl die Schnelligkeit, wie schnell er reagieren soll, wenn du die Hand hebst, als auch es gibt einen Punkt, wo du drücken kannst, das ist dieser manuelle Modus, wo es dann aktiviert wird. Guck dir mal das, wenn du einen Tick runterscrollst auf der Homepage, auf der Hauptseite, dann siehst du Upgrade from Manual to Automatic und dann hast du auf der rechten Seite, siehst du in diesem kleinen Feld, wie er einmal mit dem Daumen dann irgendwo dahin geht, dann rotes Lämpchen leuchtet und dann fährt das Ding ein. Also ist im Endeffekt wie ein Layer Press, aber who the fuck möchte das? Auf die Art und Weise.
Es sieht auf jeden Fall nach einem 3D gedruckten Gehäuse aus, falls das mal jemand nachbauen will.
Ist das so? Ich ja, hätte so jetzt gesagt, das sieht ein bisschen nach Metall aus. Nee, Plastik, das glänzt zu sehr.
Ja, also wenn man sich so das Inlay von diesem Logo anguckt, was da in der Mitte drin ist, dann sieht das so aus, als ob das irgendwie verkehrt rum auf einer Druckplatte gedruckt wurde.
Und die Schlitten sehen aus wie diese Schubladen-Einschubschlitten von dem IKEA-Schrank.
Maybe, ja.
Also Keygem, dafür würde ich 300 Euro zahlen, okay?
Nein.
Nein, auch nicht wirklich. Aber wirklich, Preis ist da auch keine bekannt, oder? Weil es hätte mich mal interessieren, was da preislich abgerufen wird.
Oh Gott.
Aber andererseits will ich es, glaube ich, auch gar nicht wissen, weil ich befürchte Schlimmes.
Nee, du kannst nur dich naus absignen und dann bist du reserviert für einen Exclusive Discount. Punkt.
Ja, Reserve Lounge Invite. Ich will da aber gar nicht eingeladen sein.
Siehst du?
Warte mal, wie war deine E-Mail-Adresse?
Nein.
Steht doch bestimmt auf der Klicklack.com.
Nein, da gibt's kein Intro, kein Impressum, gar nichts gibt's da. Oh Mann. Ja, ein herrliches, keine Ahnung, kann man's overengineered nennen? Wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, das trifft overengineered ganz gut.
Ich sehe da auch das Problem, wenn ich mir das mal angucke, wie der da auf diesem Unterkasten sitzt, ne, oder liegt mit seinen Unterarm. Ich möchte das ja schon fast irgendwie Suitcase nennen, so die Größe hat's ja. Das sieht aus, als wenn er sich hier auch irgendwie beim Unterarm die Blutzufuhr abschnürt, weil er dann irgendwie da auf dieser Kante von diesem Kasten irgendwie sich abstützt Und weil das auch noch ja nicht so schmal ist und im Endeffekt ein 10 Keyless ja fast schon ist. Nee, 10 Keyless nicht. Was ist denn das? 75%? Als Split dann schlussendlich, dass er trotzdem noch viel zu sehr die Hand bewegen muss. Das ist alles. Und wer transportiert das durch die Gegend?
Und sie benutzen Excel als Demo, von daher.
Ja,
also, aber es ist VR.
Ich denke, dass, also das ein großes Problem daran ist immer noch, dass diese unterste Schublade nicht hoch genug kommt. Du hast halt auch dann irgendwie zwischen den einzelnen Layern eine Höhe auf den Tastenebenen immer noch. Stimmt, von fast einer gesamten Tastenhöhe. Das ist irgendwie alles lustige Idee, aber vielleicht Version 2 dann.
Nachdem der erste Run so gut war von dem Ding.
Ja.
Ich bin gespannt, ob da mal irgendwann ein Preis auftaucht oder ob das einfach irgendwo in der Dunkelheit verschwindet.
Ich gucke mir ganz unten mal diese Mini-Maus an und gucke dann auf meine Hand.
Ja, das könnte interessant werden. Oh, verrückt. Ja, aber ich wollte es auf jeden Fall hier mit. Du kannst auch schöne Blumen dazwischen stellen. Sehe ich hier gerade.
Oh ja.
So wunderschönen Hauswurz steht da auf der Tastatur. Kann ich schon noch Kaffee hinstellen? Genau. ein, ja. Nettes Ding.
Auf jeden Fall hast du ganz viel Platz für Nerd-Aufkleber. Statt auf dem Laptop, dann auf dem Keyboard-Case.
Okay.
Also das ist wenigstens ein positiver Schritt.
Das stimmt schon. Andererseits, wenn du halt den ganzen Tag mit deinen Armen da drauf liegst, sind die halt unfassbar schnell abgerieben. Und dann sieht das wieder richtig schäbig aus. Und wenn es wirklich gerade wie gedruckt ist, dann halten auch die Sticker nicht so gut.
Ja, wenn die wenigstens irgendwie so ein Add-on hätten, dass du da irgendwie so leichte, weiß ich nicht, Matte oder so draufpacken könntest oder so ein bisschen Foam, ne, dass du dann mit den Armen ein bisschen bequemer liegst oder so. Aber das ist ja nix. Du hast da einfach diesen Kasten. Mit auch noch einem Stecker unten an der Seite. Das ist ja nicht mal irgendwie wireless. Das hat ja wirklich da. Und da unten auch noch den Stecker. Da, wo dein Ellbogen links ist.
Das ist wahrscheinlich schon wireless, aber das ist die Stromversorgung, damit dieser Motor, der die ganze Zeit das Ding ein- und ausführt, irgendwie genug
Saft. Das ist VR. Das ist nicht wireless.
Ja, okay, stimmt. Aber das braucht garantiert so einen 9-Volt-Anschluss mit so einem Barrel-Jack oder so.
Also, ja, wahrscheinlich.
Extra Netzteil.
Ich meine, das kann ja auch nicht leicht sein. Das
sieht wirklich so aus. Oder?
Das muss ja schon Geräusche machen, wenn das ausfährt. Ja. Oh Gott, das kommt nicht weg.
Nee, das ist richtig Cyber. Das ist.
Ich meine, was es ja richtig macht. Was gut ist, pass auf. Es macht was richtig, ja. Du tippst immerhin mal nicht mehr auf der einen Ebene, auf der du auch deine Hände liegen hast. Du gehst ein bisschen in dieses Negative rein.
Ja, das stimmt.
Das ist schon mal ganz cool. Ist aber auch der einzige Punkt, den ich finde. Und ich glaube, wir sollten das Thema abhaken.
Eine Sache habe ich noch. Verpasste Chance.
Ja.
Lautsprecher. Warum? Ganz einfach. Wir wollen jetzt nicht ins Jamba-Spar-Abo, ne? Aber Customized Sounds für diesen Effekt. Also wenn schon, dann hätte ich jetzt gerne irgendwie die Türen des Todessterns oder so, die mit jedem Mal rein und raus fahren, so als wenn sie sich aufmachen und schließen.
Okay.
Perfekt.
Das okay. Seufzen.
Oh ja, das wäre auch schön.
Also auch gut. Weiterer Tuning-Tipp. Warum eine Maus und kein Trackpad? Man hätte doch da auch ganz simpel ein Trackpad mit hinbauen können.
Weil Maus Master Race vielleicht für die Entwickler. Man weiß es nicht. Ja, wäre sinnvoller gewesen.
Ja, gut, definitiv. Aber ich meine, diesen Effekt hast du aber bei dieser Mini-Maus halt nicht. Ich meine, wenn du da, keine Ahnung, ich kenne mich in diesem Maus-Game überhaupt nicht aus, deine High-End-Irgendwas-Maus drin hättest, dann würde ich drauf
Trackpad
eingehen.
Trackpad zu teuer. Die Maus, die hat einen Wert von 5 Euro.
Ja, gut.
Wenn es hochkommt. Simpelste Abtastung, bisschen klein, Plastik, fertig.
20
ein Trackpad da in der Größe reinzubauen und selbst in einer halben Größe oder so, zu teuer und wird die Schublade auch schwerer machen, technischer, anfälliger, etc. Viel zu viele Schwachpunkte.
Aber das wäre ein Verkaufsargument. Also da so ein Wacom-Tablet reinzubauen oder so.
Oh. Split-Tablet auf beiden Seiten. Wobei es mit Split-Tablets brauchst du, glaube ich, nicht arbeiten. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es auch gesehen, als es so die Runde gemacht hat. Musste sehr lachen, als ich es gesehen habe. Habe gedacht, so gut, okay, Hardware-Layer sind schon ganz witzig. Ist mal nett anzusehen. Aber ich befürchte halt, die meinen das halt echt ernst. Und die werden da halt einen richtig, richtig hohen Betrag für abrufen.
Ja, wahrscheinlich.
Ist das eigentlich ein Sensor oder eine Kamera da in der Mitte?
Das ist der KI-Sensor oder so.
Ja, jetzt die Frage, ist das ein Sensor oder ist das eine Kamera? Weil sobald das eine Kamera ist, ne, dann möchte ich hier mal das ganz große böse Wort Data Security auf in den Raum werfen, weil das fängt dann nämlich, es fängt volle Möhre auf den Monitor.
Das ist ein riesen Scam-Ding. Wie geil, die wollen einfach nur Passwörter abgreifen.
Also mit der Tasse.
Top-Manager ab, weißt du, denkst so, oh ja, ich brauche irgendwas Abgefahrenes auf meinem Schreibtisch. Ach, guck mal, die bieten da dieses Auto-Kibo an. Das kaufe ich mir mal. Nur zack, sind deine Passwörter weg, die du eingibst.
Also mit der Tastatur kriegst du keine ISO 27001.
Also wenn du eine Tastatur hast und eine Tastatur verkaufst, brauchst du keine Kamera, um die...
Vielleicht sind die auf den Trichter noch nicht gekommen, dass du da einen Keylogger einbauen könntest. Gut, ich meine, das Ding unterstützt ja auch kein...
vom Bildschirm abzufilmen, die du eintippst.
Du kennst die Management-Ebene nicht, okay? Du glaubst nicht wirklich, dass sie keine Excel-Liste haben, in deren Passwort in Klartext drinsteht.
Entschuldigung. Er filmt nicht den Monitor, er filmt die Post-its unterhalb des Monitors. So.
Ah, ja.
Das ist hier Hacken auf ganz neuem Niveau, hey. Darf ich? Nicht schlecht. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, wir sollten dieses Thema mit diesem Ding beenden. Ich werde es mal anschauen, was das Ding im Endeffekt kostet. Ich hoffe, Hugo hat meine E-Mail-Adresse schon eingetragen, dass ich da hoffentlich dann auch exklusiv eingeladen werde, um da vor Ort das Ding mal zu testen. Ich hoffe nicht.
Das darfst du schön selber machen.
Ja, genau. Ich werde den Preis ankündigen, wenn es dann irgendwann mal zur Sprache kommt, wenn es nicht irgendwo in den dunklen Tiefen des Internets verschwinden sollte. Und ich glaube, wir sollten einfach das Thema wechseln. Oh Gott, dieses Ding ist furchtbar. Ich glaube, mittlerweile dürften wir auch zu viert sein, wenn es funktioniert hat in Studio Links.
Ja.
Ja, hallo, hört der mich? Frank ist da.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschön.
Hallo.
Hallo.
Und ihr habt gerade über die Auto-Cabo geredet, oder?
Oh, wenn man dann eine Mailadresse eintippt, kriegt, ja, haben wir. Wenn man dann eine Mailadresse eintippt, kriegt man den Preis. Der VIP-Preis sind $700, der Verkaufspreis sind $1,165.
Oh.
Aber $700 geht, ja.
Krass.
Ich meine, es sind drei Tastaturen und eine Maus.
Und eine Low-Profile-Maus.
Stimmt.
Und Motoren.
Weil er, ich weiß nicht, nur 2 Zentimeter hoch ist.
Ja.
Wir könnten mal durchrechnen, was die Einzelteile so bringen. Okay, ich hätte mit mehr gerechnet. Also zumindest auf die 700 bezogen. 700 finde ich jetzt überraschend günstig für das Ding. Ich wäre auch so Richtung 1500 gegangen.
Ja.
Aber ja, lass uns das abbrechen. Das ist.
Die weiteren FAQs sagen uns, dass es VIA-kompatibel ist, aber auch Bluetooth kann.
Okay.
Und einen 2,4 GHz-Dongle unterstützt. Und kompatibel mit Gatoron KS33 Low Profile Switches.
Die werden im Endeffekt, wenn du genau guckst, werden die diese alten Intel NUC-Rechner aufgekauft haben, die nicht mehr produziert werden jetzt. Haben da so ein Ding reingepackt, das Keyboard hängt da dran und der NUC macht im Prinzip dein Bluetooth zu einem anderen Rechner.
Oh,
deswegen der Platz.
Ich würde es in Frage stellen, Gene ist nicht so plausibel.
Ah, sehr gut. Können wir das bitte abbrechen, dieses Thema? Das ist.
Du bist hier der Moderator.
Und ich will, nein, wir sind alle gleichberechtigt. Ich will auch nicht, dass Fuka weiter gräbt. Da hängt mir da zu sehr drin. Nee, wir schnappen uns jetzt den Frank. Der Frank soll über Datenspuren erzählen. Frank, du warst auf den Datenspuren und hast ein wunderbares kleines Meetup gehalten. Wie war's? Erzähl.
Ja, wir hatten wieder richtig, richtig Glück mit dem Wetter, dass wir wieder draußen auf dem Hinterhof stehen konnten. Und es war anders als das letzte Mal. Also die Gespräche waren vor allem anders. Das letzte Mal waren halt wirklich viele da, die dann mit Kohlmark und ich weiß gar nicht was, Neo, dort mit dem Layout unterwegs waren. Und dieses Jahr ging es halt viel mehr gefühlt um Switches und um Split- oder Monoblock-Tastaturen.
Okay, cool.
Genau, der Webner war wieder mit da. Ich glaube, der hatte eine Soffel oder eine Dilemma mit dabei. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und sehr interessant war auch einer, der war das letzte Jahr da. Der hat sich dann auf unsere Empfehlung oder Raten sich eine Keychron gekauft. War damit sehr zufrieden. Und er hat aber das Problem, dass ihm die roten Switches zu zeitig auslösen. Und da hat man dann halt rumprobiert und ihm dann ein paar andere empfohlen, die er sich jetzt dann wahrscheinlich holt und dann noch wechselt. War also sehr ergiebige Gespräche. Genauso war mit dem PCB-Exchange, war halt, es ist halt mehr so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein Einsteigertreffen oder nicht. Also es waren jetzt keine großen Leute da, also es war noch der, ich weiß gar nicht, ob ich ihn sagen darf, aus dem Discord, dessen Namen er erwähnen darf, war einer mit da, der hatte einige Lumberjacks mit und er hatte diese Keychron MOA Keycaps mit. Wir hatten uns, glaube ich, mit dem Philipp oder mit dem Hannes die Woche wirklich uns drüber unterhalten, dass Akku einfach eine unendlich kreative Marketingabteilung hat oder eine Produktabteilung und die haben Keycaps rausgehauen. Ich muss sie mal kurz suchen. Die sind komplett konvex. Die sind halt einfach richtig rund. Sehen aus wie so Marshmallows. Und er hatte die mit. Ich hatte, glaube ich, auch im Discord ein Foto gepostet, dass wir ein Sieger für das schönste Board hatten. Das war halt ein übelster Hingucker und halt wirklich auch so ein Handschmeichler. Einzige Negative war, die waren halt hart und nicht so weich, wie man es gern hätte.
Okay. Komplett konkav. Ich könnte es nicht.
Ich guck gerade mal Akku hier.
Du brauchst doch die Dish beziehungsweise das Konvexe auf deinen Keycaps, damit du die da nicht irgendwie... Ich glaube, ich würde dazwischen
die
ganze Zeit. Zwischen die Keycaps.
Ich glaube, wenn man es, glaube ich, nutzen muss, man kommt damit doch, denke ich mal, irgendwann zurecht. Aber du hast halt, also du findest schon die Position, aber es ist halt trotzdem, wie du schon sagst, rutscht halt dann weg. Aber wenn du relativ langsam schreibst, dann...
Ja gut, aber ich meine, du musst das ja nicht benutzen, weißt du? Ich meine, er macht das ja dann wahrscheinlich freiwillig.
Ja, ich glaube, das war einfach so ein... wir probieren das einfach mal.
Einfach, weil es geht. Okay.
Genau. Alle Anzeigen.
Das muss man mögen. Muss man mögen. Und sonst gab es noch andere. Also, wie war allgemein so der, wie haben es die Leute aufgenommen? Also, letztes Jahr war es, glaube ich, ja relativ so von wegen, was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr keine Klaviere dabei?
Ja, die waren. Ja, ähnlich. Also du hattest einige, die waren halt letztes Jahr mit dabei, die kannten das jetzt schon. Oh, ihr seid die mit den Tastaturen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und andere waren halt wirklich, hier, lasst mal probieren. Wir hatten halt auch relativ viel verschiedene Boards mit. Ich weiß gar nicht, wie viel wir dann da hatten. Und der Hingucker einmal war halt vom Hannes die Glorious Pro. Dieses, weiß nicht, 3 Kilo mit Silent Cherry Red. Und in ISO.de Layout, was halt wirklich so wie so eine Wolke ist, ultra leicht, also leicht vom Druck, nicht vom Gewicht der Tastatur und von mir die Quass mit den Kyle Box Navy. Das war halt immer so der schöne, möchtest du es laut haben oder eher leise? Und halt von dir die Korn. Das hatten halt wirklich viele noch gar nicht gesehen.
Ah, okay. Auch spannend. Ich dachte so, also ja, prinzipiell so erfahrungsgemäß ist ja so, ich glaube schon, dass die Korn irgendwie so gefühlt immer so das erste Split-Keyboard ist, bei dem man irgendwie so aufschlägt. Aber ich höre es immer wieder eher das so Richtung Soffel und was gibt's da noch? Kyria und größere Boards. Mhm. Na gut, Ergodon.
Ja,
und ja, ich weiß. Das ist ja immer so.
Und?
Ja?
Ja, auch die Glove 80s war auch relativ bekannt. Was dann halt so dann so die kaufbaren Ergo-Boards sind. Mhm. Wobei du mit der Korn auch dann schon mit den Anzahl der Tasten doch schon recht weit reduziert bist.
Das stimmt, aber ich glaube gerade so, also wenn ich mal so die letzten Jahre so Revue passieren lasse, wenn jemand fragt so, ich würde auch gerne mal Split ausprobieren und Geschäft zahlt, Firma zahlt, ja, ich habe da was gefunden, Ergodox ist, glaube ich, immer so der erste Punkt, den man irgendwie so kriegt, weil, wie heißt die Firma über Ergodox? Easy? EZ?
ZSA, ist
die Moonlander, oder? Hängt da die Ergodox auch mit drin? Die
ist beides das gleiche. Nee, also die gleiche Firma. Gleiche Firma, ZSA, er hat Moonlander, Ergodox und Voyager und frage mich mal nicht.
Ja, noch irgendwas Kleines haben sie, ne? Seit kurzem. Egal, genau, aber das ist das, wo man so als erstes aufschlägt und dann, also spätestens dann kommt die Korn. Aber okay, interessant. Auch spannend, sowas irgendwie mal zu hören. Hm. Ganz cool.
Und über die Firmware war halt immer noch so ein relativ großer Gesprächspunkt, dass halt wirklich einige Probleme haben mit der Ergonomie und halt mit, ja, wie sich so die Switches anfühlen. Ob jetzt zu laut, zu leise, was man da so machen könnte. Genauso waren einige da, die waren halt ganz am Anfang leider da. Die hatten angefangen, sich selber eine Tastatur zu bauen und das optimale Einstiegsboard eine Dactyl Manoform zu bauen. Und da hatten sie Probleme mit dem Mikrocontroller. Da konnte ich aber auch nicht so ganz genau mithelfen, weil da ich nicht so tief drin stecke.
Okay.
Und da war es halt ganz gut, dass der noch von dem anderen Discord dann noch kam. Der kam um 4 oder so. Der hatte dann da von der Schiene noch bedeutend mehr Ahnung als ich.
Auch witzig. Hat Ink nicht auch so angefangen? Da hat sie doch auch eine Manoform gebaut, oder? Ich glaube, und hat sie dann ins Eck gestellt, weil...
Ja, ich habe auch noch so ein Dreiviertel gedruckte, eine Hälfte handgewirete Manoform hier rumstehen.
Das ist Handwire, das ist halt ganz furchtbar, ja.
Ja.
Verrückt. Aber sonst alles in allem, so rum sagt man, wart ihr zufrieden mit dem Meetup auf den Datenspuren?
Auf jeden Fall. Werden es auch, glaube ich, nächstes Jahr wieder machen. Ist halt echt eine super freundliche Community dort und ist es halt auch schön, wenn man so die Leute da ans Hobby anführen kann, die dann auch Interesse haben. Und ich, ja. Ja. Ich hatte es ja auch schon geschrieben, es gab sogar Hörer mit von der Hackerkultur, die dann nachgefragt haben.
Ja.
Ja. Ja. Und es gab eine Diskussion über den Unterschied zwischen Mikrocontroller und Prozessor, den ich so auch noch nicht hatte. Also ich stecke da relativ wenig drin und Mikrocontroller ist immer noch so eine große Rätselbox. Weil ich mir das halt so vorstelle, dass der Mikrocontroller, der wandelt halt deinen Tastendruck um in ein Signal, was dann der Computer bekommt. Und da gab es dann so Fachsimpeleien, dass das ja kein Prozessor sei, sondern ein anderes Bauteil, sondern nur so ein Controller.
Fuka.
Aber wie gesagt, so zu Meetups, wenn die in der Nähe sind oder selber machen, ruhig da mal anfragen und mit organisieren.
Fuka, lernst du den Unterschied zwischen Mikrocontroller und Prozessor?
Ein Mikrocontroller ist ein Prozessor mit ein bisschen Peripherie rundherum. Eine CPU ist nicht dafür gemacht. Eine CPU ist wirklich nur das Rechending. Mikrocontroller ist eine CPU plus Flash plus Hauptspeicher plus IO-Controller plus, also das ganze Zeugs war ein Hardware, was man braucht, um Dinge an- und auszuschalten, plus noch so ein bisschen Hilfshardware, um manche Protokolle einfacher zu machen.
Ja.
Aha. Aber da ist auch schon eine CPU drin, es rechnet. Das kann man schon so.
Mhm.
Ha. These widerlegt. Sehr gut.
These widerlegt, ja. Nee, und dann hatte ich, das hat halt ein Arbeitskollege gefragt, warum man nicht diesen, ich hatte es im Discord schon gefragt, nicht diesen ESP8266 Mikrocontroller nimmt, der halt bedeutend günstiger ist. Und da gab es ja schon die Antworten, dass das immer vom Stromverbrauch recht hoch ist. Und dann hatte der TH Poll noch geschrieben, dass das irgendwie von der Architektur seltsam sei.
Genau, beziehungsweise eine andere hat geschrieben, Harvard Architecture, läuft keine QMK drauf? Fuka?
mag richtig sein. Ich weiß nicht, ob man eine ZMK portiert kriegen könnte, vielleicht. Macht halt mit WLAN relativ wenig Sinn, denke ich. Also das ist halt ja das Feature von diesem Chip eigentlich. Und also es gibt von diesen Xiao-Controllern, Xiao, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine ESP32 oder eine ESP-Variante, ESP8266-Variante, die könnte rein theoretisch sogar kompatibel mit den Boards sein, also ohne das jetzt irgendwie überprüft zu haben. Die kann man garantiert bauen, aber es gibt halt keine Firmware dafür, so richtig. Keine gute Firmware. Und WLAN macht, weiß ich nicht, da irgendwie wenig Sinn. Ich meine, die ESP32-Dinger können dann auch wieder Bluetooth, aber die sind halt genauso teuer wie der Rest auch.
Hm. Ah, okay. Und das kann man sich dann so vorstellen, wie jetzt zwischen diesen ARM und x86-Architektur, die dann da drauf läuft?
Genau, das ist eine andere Architektur, beziehungsweise die Architektur heißt, weiß ich gerade nicht, irgendwas mit X. ESP32 hat halt auch noch die Spezifikation, dass als Peripherie da irgendwie WLAN mit drauf ist und die Firmware auch irgendwie schon WLAN-Support hat, also die Firmware auf dem Microcontroller schon irgendwie WLAN-Support hat in irgendeine Binary-Blob und ja, okay. Ist eine andere Instruktionssatz, ein bisschen anderer Aufbau, aber das nimmt sich am Ende des Tages alles nicht so viel. Und jetzt kommt ganz viele SDM32-Leute, die mich dafür schelten.
Ja. Die können das nächste Mal gern mitkommen und das erklären. Also ich bin da sehr, sehr offen für Erklärungen.
Es braucht immer einen Hooker und einen Mieter. Der dann auch erklärt, warum man einen Quarz auf einem Keyboard braucht.
Ja, das hat man schon mal noch.
Ja, genau. Kann man was lernen. Ja.
Habe ich vor kurzem auch gemacht, kommen wir gleich noch zu.
Oh, sehr gut.
Genau. Und dann habe ich noch, kam noch einer, Grüße gehen auch raus nach Leipzig. Er ist jetzt, hat sich jetzt die Teile für so eine Aurora-Korn bestellt bei Split KBD und fängt dort an, halt seine erste Korn selber zusammenlöten. Der kam auch mit zum Discord und ich schicke ihm jetzt morgen, übermorgen dann mal von mir ein paar Switch-Samples, dass er sich da festlegen kann. Weil es halt wirklich, mittlerweile bin ich der Meinung, mit so Switch-Tester ist okay, aber es macht halt keinen großen Unterschied. Also Switches aufs Board stecken und probieren ist halt bedeutend besser, als einen so Switch in der Hand zu haben und da mal rumzudrücken.
Genau, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal auch schon angesprochen, dass es einfach wirklich mehr Sinn, das Ganze mal so längere Zeit zu testen und nicht nur mit einem. Ja, man kann so ein bisschen hören, wie der Switch klingt, wie er sich so ganz grob anfühlt, aber so richtig, die Erfahrung macht man, glaube ich, wirklich erst, wenn er wirklich auf dem Board drauf ist und das Ganze mal so, für 2-3 Wochen durchgetippt wurde. Ja. Auf jeden Fall sehe ich auch so.
Okay. Ja. Kann also, wie gesagt, nächstes Jahr Datenspuren könnte ruhig vorbeikommen. Ist eine coole Aktion. Ach, und diverse Sorten von Mate gab's. Also die hatten wirklich alles Mögliche da. Flora, Kolle, Clubmate. Kann man sich gut durchprobieren.
Sehr.
Und Knut Thaler habe ich gehört.
Knut Thaler. Ach so, ja, das kann man auch. Einzige Schade ist halt, dass du halt dann von dem Programm nicht viel mitbekommst, weil du selber an dem Stand stehst.
Ja. Ich habe noch gar nicht geschaut, gab es interessante Talks?
Oh, ich habe gar nicht groß nachgeguckt, noch nicht. Also es gab 3, die ich mir anschauen wollte, aber die habe ich noch nicht nachgeschaut. Die Ökük, die haben ja, glaube ich, live gepodcastet. Das gab es noch.
Ja. Stimmt, ansonsten wahrscheinlich auf media.ccc.de müsste wahrscheinlich alles auch von den Datenspuren drauf sein, denke ich mal.
Genau. Ja.
Kommt's nach. Werde ich auch noch mal ein bisschen nachschauen. Ja, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich vorbeikomme, aber dann halt, wie gesagt, diese 9 Stunden Zugfahrt pro Strecke, das ist so ein bisschen, da ist ja dann auch nicht mehr viel vom Tag übrig. Das sind so bei 18 Stunden Zugfahrt, was hat so ein Tag 24 Stunden, ist dann so ein bisschen schwierig.
Ja. Also
leider nicht ganz ums Eck, vielleicht lässt sich das mal irgendwie verbinden, mal gucken. Interessieren täte es mich auf jeden Fall. Cool, nee, schön, dass das so nett war. Das freut mich.
Ja, ich gerade nach Club Mate Bäre, nee, die hatten wir nicht probiert. Wir hatten vom Kollektiv, nee, viel von dem Tischkollektiv aus Dresden, die Cola, also die Cola von denen, die schmeckt sehr interessant. Ich glaube, wir hatten dir mal letztes Jahr eine Flasche mitgeschickt und die Kirschlimo von denen probiert. Aber Club Mate Bäre hat man noch nicht. Die gab es leider nicht.
Verrückt. Ja, schön. Von den Datenspuren zur MRMCD. Ich nehme mal an, das meintest du, Fuke, dass du das ansprechen möchtest?
Nein. Ich habe da noch was anderes in die Themenliste geschmuggelt.
Okay, dann nehmen wir das doch zuerst.
Ja, der liebe Ink und ich haben nämlich das erste Mal jetzt endgültig nach langer, langer Zeit Kindern erklärt, wozu dieser Quarz auf dem Mikrocontroller ist.
Yay.
Wir haben das erste Chaos macht Schule Keyboard gebaut in einem Projekt endlich mal.
Sehr cool.
Wir waren hier in Fulda an der Schule, die auch irgendwie so ein bisschen ein offenes Labor betreiben, wo irgendwie die Kids so ab der 6. Klasse sich irgendwie vergnügen können. Und der dortige Lehrer hat uns dankenswerterweise eingeladen, der irgendwie auch im Hackerspace rumhängt und sich so kennt. Und da haben wir mit 10 Leuten oder 11 Leuten, glaube ich, sogar Keyboards gebaut. Wir haben das mit 4 Stunden angesetzt. Mhm. Wir waren nach ungefähr 4 Stunden 15 auch größtenteils fertig.
Ah, okay.
Bis auf 2 Boards, wo wirklich Lötanfänger dabei waren, hat das auch echt gut funktioniert und die haben alle irgendwie all ihre Switches schön brav verlötet und hatten am Ende funktionierende Keyboards, wenn wir alle durchgetestet und mit Firmware versehen. Die 4 Stunden waren schon hart. Wir haben vorher so eine, weiß nicht, halbe Stunde, glaube ich, Einführungstalk gemacht, wo wir so ein bisschen Theorie erklärt haben, so eine ganz, ganz Kurzfassung von Inks Talk von der GPN nochmal gegeben haben. So ein bisschen Elektronik-Basics erklärt. Es ist machbar, wenn Leute schon mal einen Lötkolben in der Hand hatten. Für die ganz Lötanfänger war es echt schwierig, vor allen Dingen auch, weil die Qualität von dem JLC-PCB-Zeugs nicht so geil ist. Also wir hatten sehr viel, dass die Leute dann einfach mit dem Lötkolben einmal ausgerutscht sind und Leiterbahnen durchtrennt haben. Oder halt irgendwie zu lange draufgehalten haben und Pads runtergebrannt haben. Das ist bei 2 Leuten leider passiert, da müssen wir noch mal ein bisschen nachfixen. Aber der Rest hat das ganz gut hinbekommen und hat jetzt irgendwie Tastaturen und dann sind die irgendwie in der Woche da drauf in diesem offenen Labor voll steil gegangen auf, wir bauen jetzt Keyboards und testen Layouts und bauen Firmware und den ganzen Scheiß, der dazugehört.
Ja, cool.
Und haben da jetzt echt Spaß und es trifft auch echt, also es waren, war ein relativ breites Spektrum. Es waren noch so ein paar Leute dabei, die das nicht aus einer technischen Seite, sondern eher aus einer künstlerischen Seite gesehen haben. Die dann halt irgendwie angefangen haben, keine Ahnung, das schönste Keycap-Set designen zu müssen und dann halt irgendwie ihre Acrylmarker ausgepackt haben und da Keycaps gemalt haben und genau, die 3D-Druck-Leute haben dann direkt angefangen, Gehäuse zu designen, wie man das irgendwie so von Schülern mit 3D-Druckern und Lötkolben erwarten würde.
Oh, das ist schön. Das hat auf der Plate basiert, richtig?
Genau, das ist die USB-C-Variante von der Plate, die von 24 Keeps, glaube ich, kommt, von Pete. Der hat die USB-C-Variante geforkt wir haben da, glaube ich, 2-3 Bauteile runtergekratzt noch, die nicht unbedingt nötig sind. Sowas wie eine Sicherung, die Euro nochmal kostet. Und irgendwie schönes Artwork hinten drauf gemacht. Aber ja.
Cool.
Ja, das ist echt schön. Das ist echt schön. Das heißt, eine ganze Weile, wo das Projekt schon so ein bisschen gärt. Ihr hattet es ja davor schon mal probiert irgendwo, glaube ich, und dann lief es, glaube ich, nicht richtig. Weil
genau,
das war
auf dem Camp.
Ja, genau.
Genau, wir hatten es auf dem Camp probiert und auf dem Camp habe ich es bei 46 Grad im Zelt irgendwie nicht auf die Palette bekommen, Firmware auf die Controller zu flashen. Und deswegen haben wir das auf dem Camp abgesagt, was sich im Nachhinein mit der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, mit den 4 Stunden auch sich echt gut war, dass wir es nicht gemacht haben. Ich glaube, das wäre da mehr in die Hose gegangen. Beim nächsten Mal würde ich es wahrscheinlich sogar auf 6 Stunden aufblähen und eine Pause zwischendurch machen. Die waren am Ende schon echt fertig. Das hat schon sehr an Konzentration kratzt.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Gerade wenn du es halt so gar nicht gewohnt bist, irgendwie dich mal so für 3-4 Stunden hinzusetzen und ein Keyboard zu bauen. Ja, brauchst du viel Konzentration. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
aber also irgendwann wird es halt repetitiv, wenn du so, wir haben so mit dem ganzen kleinen Zeug angefangen, aber bei den irgendwie 48 Dioden, mit 42 Dioden, was das sind, ging das noch, aber dann die 42 Switches noch dazu, da waren sie dann.
Ja, pro Switch 2 Pins, klar, keine Frage. Natürlich. Ja, keine Frage. Ich meine, jetzt so wir, die halt schon tausende Boards gebaut haben, ja. Ich meine, da sitzt du dann da und fetzt da die Dioden runter. Ich habe es neulich gemerkt, wo ich die Sesam gebaut habe. Die ist ja auch so komplett mit diesen exposten Bauteilen und allem drum und dran und auch die Through-Hole-Dioden und die steckst du rein, klebst die fest und lötest sie halt kurz durch. Da bist du relativ fix durch, wenn du es halt davor schon ein paar Mal gemacht hast, ganz klar. Aber ich meine, so irgendwie so komplett der Neuanfang, das braucht echt viel Konzentration, das ist richtig. Ja, aber voll cool, dass das innerhalb von diesen 4 Stunden plus minus Viertelstunde dann ganz gut gepasst hat. Das ist echt, finde ich cool.
Sehr schön. Ja, ich glaube, wir hatten da echt Spaß. Es war sehr, sehr gutes Feedback.
Sehr cool.
Ja.
Das freut mich. Das ist was Schönes. Macht ihr es nochmal? Irgendwann? Irgendwo?
Gerne. Wir haben auch noch einen ganzen Haufen Sets übrig.
Kann man euch buchen?
Ja, man kann uns buchen. Ich wollte es gerade sagen. Falls jemand irgendwie eine Schule oder irgendeinen anderen Jugend-Event-Club kennt, was auch immer, der da Interesse dran hat, wir kommen da gerne auch irgendwie angereist. Und machen das irgendwie mit den Kids.
Sven überlegt.
Cool.
Ja, also ich würde sagen, so ab 6. Klasse ist da, glaube ich, ganz okay.
Okay. Und ihr habt rein in das Building gemacht, also wirklich nur rein die Lötgeschichte. Und alles, was jetzt so firmwaremäßig kommt, könnt ihr quasi, habt ihr es jetzt bei euch in den Hackspace gelockt? Sagt, kommt doch vorbei. Kommt ihr diese
Dinge? Ja, genau, so ein bisschen, beziehungsweise in diesem offenen Labor haben die das selber hingekriegt, weil es irgendwie ein, zwei Leute gab, die das sich zugetraut haben. Aber wir haben die Controller vorgeflasht mit irgendeiner Standard Tastatur-Layout irgendwie ausgeliefert, wo du über den Settings-Layer dann auch irgendwie zwischen, keine Ahnung, Colmec, Workman, Neo und QWERTY wechseln kannst. Da geht dann schon mal das meiste irgendwie mit. Und ja, Firmware, dann nochmal in Firmware einzusteigen und dann brauchst du halt irgendein Notebook, auf dem das compiled und so, das glaube ich ein bisschen schwierig. Das wäre selber nochmal ein 6-Stunden-Kurs wahrscheinlich.
Ja, natürlich, klar. Ich meine, das braucht auch mal ganz andere Betreuung, andere Voraussetzungen. Natürlich, aber ja. Aber ich meine, wir sind angefixt. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, hast auch gesagt, dass es da Podcasts zu dem Thema gibt und so.
Ja, natürlich, klar. Und Werbung.
Sehr gut.
Sind das die
5 Zuhörer?
Bei unseren Sponsoren, oder?
Sehr gut. Immer wichtig. Sehr cool. Nee, das finde ich, das ist auch eins von den Projekten, die ich echt super finde. Also gerade zum, ja, ich glaube, so alles, was Chaos macht, Schule insgesamt macht, ist eigentlich immer relativ nett, weil es gerade so, ja, im Prinzip dahin getragen wird, zu denen, die sonst im Schulunterricht nur QWERTY lernen, nicht mal Querz, hatten wir im Vorgespräch auch schon. Nee, ist toll. Ganz, ganz kleiner Beifall. Sehr gut gemacht. Wildes Handgeklappert.
Ja. Werbung für Podcast gemacht, genannt und direkt als Antwort bekommen, okay, Boomer.
Oh, er hat einen Podcast. Sehr gut. Ja, dann aber jetzt zur MRMCD. Was wolltest du über die MRMCD sagen?
Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich da bin. Falls man sich mit mir unterhalten möchte, kann man mich da gerne finden. Schreibt mich an. Ich schaffe es nicht, dort irgendwas mit Keyboards groß zu organisieren. Hauptsächlich, weil ich mit leichtem Gepäck reise. Aber quatschen kann man ja trotzdem.
Die MRMCD ist dieses Wochenende, oder?
Ja, die beste MRMCD aller Zeiten.
Habe ich gehört. Wirst du auch im Abend Outfit im Jackett zur Gala erscheinen?
Nein. Ich reise mit leichtem Gepäck.
Ah, okay. Nicht der schwere Anzug dabei, okay. Okay. Ja,
Quatsch. Aber in den Kreisen ist doch der Anzug ein schwarzes T-Shirt und eine Engelbert-Strauß-Hose.
Hoodie.
Hoodie. Ach so, stimmt, der Hoodie ist kalt draußen mittlerweile, ja.
Hoodie. Ja. Ah, sehr gut. Warum versinkt Sven jetzt hinterm Tisch? Ihr könnt es nicht sehen, aber er hatte leidend, hatte das Bild.
Engelbert Strauß-Hose, das ist ja auch so ein, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, aber gut. Ist so.
Muss man auch nicht, ist okay. Hat Taschen.
Das ist, deswegen, ja gut.
Hat mein Rucksack auch, aber okay.
Aber der macht auch Rückenschmerzen. Egal, dafür hat Sven wohl andere Probleme. Ich komme wieder rein mit diesen Überleitungen. Ich komme wieder gut rein. Er hat ins Pad geschrieben, Lösung für meine Probleme. Nenn uns die Lösung für deine Probleme. Nenn uns erstmal die Probleme.
Die Probleme hatte ich letztes Mal ja schon genannt in einem kurzen, knappen Monolog, wo ich dann gesagt habe, ich bräuchte bitte, wie du so, weil ich gesagt habe, ich habe ja überall Kallax, ne, so wie auch die Sendung so schön hieß.
Ja.
Ich brauche ein Kleinteile-Magazin, was in so einen Kallax-Würfel hineinpasst, sodass sich das schön alles in mein vorhandenes Interieur inkludiert, ja, einschmiegt, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe ein passendes Kleinteile-Magazin gefunden, ole ole, werde ich auch gleich mal in den Chat schmeißen, beziehungsweise in die Shownotes, ist von einer Marke namens Treston, machen anscheinend eher so teurere oder hochwertigere oder wie auch immer für verschiedenste Größen und gibt's auch mit verschiedensten Anzahl an hier Schublade und so. Und da habe ich mir so einen 36er jetzt zugelegt und da kommen jetzt die ganzen Kleinteile rein. Und das andere Problem, was ich auch letztes Mal angekündigt hatte, war ja das Thema, wie präsentiere ich Keyboards? Wollte mir da irgendwelche Ständer oder Stufen oder so kaufen. Ja, die Hörer können es jetzt nicht sehen. Meine Mitpodcaster können es sehen. Hinter mir sieht man von der Kamera ungefähr, lass mich kurz rechnen, 2 Meter und ein paar zerquetschte IKEA Skardis. Ne? Weil sag mir, dass du Keyboards sammelst, ohne mir zu sagen, dass du Keyboards sammelst, IKEA Skardis. Und das sind jetzt 2x76 und 1x56 Zentimeter hinter mir. Aktueller Stand. Ja. Und da werden jetzt die ganzen Keyboards drauf platziert. Ich lasse mir jetzt noch passende Haken drucken für große Keyboards. Und bin jetzt nur noch überlegen, wie ich am besten die Splits da anordne. Es geht zwar, aber es ist teilweise ein bisschen wackelig. Ich muss mal gucken. Ich habe einen Tipp bekommen, wie ich die Haken ein bisschen rutschsicherer machen kann. Mhm. Stichwort Schrumpfschlauch. Danke für diesen Tipp an Eigengrau in der Stelle. Der hat mich darauf gebracht und ja, werde ich jetzt mal Schrumpfschlauch besorgen und dann zumindest für die Haken, wo dann die Splits reinkommen, sodass die da nicht so leicht wegrutschen, ne? Weil die sind ja meistens eher so geformt, dass es jetzt nicht unbedingt einfach nur ein Klotz ist und da sich so reinstellen lässt, sondern dadurch, dass sie rund sind und Kanten und Ecken, ist es ein bisschen komplexer.
Ich habe eine Zeit lang oder bei manchen meiner Boards die Haken von oben falsch rum reingesteckt, um die auch nochmal von oben zu sichern.
Ah, okay.
Und dann so ein bisschen auf den so ein bisschen auf den Flex des Haken gehofft und die dann quasi da reingeklemmt, geploppt.
Problem bei den Haken ist, die sind einfach so wirklich sehr lange, lang. Ne? Das heißt, bei Splits ist das zum Vorteil, wenn du 2 Splithälften hintereinander packen möchtest, aber für ein normales Board ist es einfach zu lang abstehend, sodass das Board dann...
Du hast liegt. Momentan die original IKEA-Haken.
Ja, ich habe keinen 3D-Drucker, aber ich habe jetzt schon bei einem der meiner Drucker meines Vertrauens schon entsprechende Haken zum Druck geordert und dann wird das ein bisschen besser, hoffentlich.
Das wäre in der Tat meine Frage gewesen. Splithälften hintereinander oder nebeneinander?
Die habe ich jetzt hintereinander. Einfach also Platzgründen, ne? Weil also auch 2,08
Meter. 4 Meter Skate ist nicht reichend.
Es sind nur 2 Meter. Gut, es passen immer noch 76 daneben. Ich habe noch an der Wand Platz dafür, aber es sind 2 Meter. So. Und,
ich sehe aber auch ganz schön viel weiße Fläche.
Das ist gar nicht so viel. Also das, was du da siehst, das sind 30 Zentimeter circa.
Aber passen 4 Quarts.
Warte, ich schwenke einfach mal ein bisschen die Kamera. So sieht's insgesamt ein bisschen gerade aus. So. Ne? Also, ja. Also die Hörer haben jetzt natürlich ein bisschen die A-Karte, weil die kriegen das jetzt nicht mit, was sie da sehen, aber ja, also es ist schon ein bisschen gut gefüllt mit Boards, Chiffre, Splatteroids und anderen Boards. So, auf jeden Fall, ja, das sind so jetzt meine beiden Lösungen. Ich habe zumindest diese beiden Probleme jetzt erstmal zur Seite geschoben. Habe jetzt nur noch ein Problem, das nur im mittelgroßen Schritt mit Keyboards zu tun hat. Also schon, aber ich suche einen Designer für ein Logo. Also falls irgendwie einer der Hörer designtechnisch ein bisschen einfachere Dinge auch, also ist es jetzt nichts Komplexes, was ich brauche, aber ich bin so ein zwei linke Hände und so, und falls da jemand irgendwie, ich freue mich über Zuschriften, Zuschriften unter Chiffre 353. Nein, also ihr wisst schon.
Wie war das mit dem Boom und den Zeitungsannoncen? Okay.
Genau. Ich bin alt, ich darf das.
Um was genau geht's denn?
Es geht um ein Logo für das Meetup.
Ah.
Wir haben ja eine Homepage.
Ich verstehe.
Und da soll dann ein entsprechendes Logo auch hin. Und ich habe da so eine kleine Vorstellung und ich würde mir wünschen, dass da das passende Logo dann kommt. Ist wie gesagt nicht komplex, aber zwei linke Hände und so, und deswegen, falls sich jemand berufen fühlt und denkt, hey, ich mag Keyboards und ich kann einfache Logos machen, ja, cool. Ich freue mich über Kontakt.
Ja, ich würde auch gerne was einwerfen in den Pod. Als Vorschlag so, als Logo-Vorschlag. Du sagst mir nachher mal die ganzen Randdaten und dann baue ich mal was. Da habe ich Lust drauf. Ich kann das auch nicht, aber ich mach's gern.
Okay, wir finden eine Lösung.
Sehr gut. Also wenn ihr es hier hört, meiner wurde abgelehnt höchstwahrscheinlich. Von daher, ich habe da noch die Möglichkeit einzureichen.
Gut, Farbe lila ist gesetzt.
Ja, die ist, glaube ich, schon reserviert.
Nee, Farbe ist brauche ich gar nicht. Also ich brauche nicht mal wirklich Farbe. Ich nehme da gerne schwarz-weiß, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung, damit es passt, was das für ein Logo sein soll. Und es ist eigentlich recht einfach, aber ne, ich will mich da jetzt nicht mit meinen Paint-Fähigkeiten ranwagen. Und ich habe kein LLM, um da irgendwie in DaVinci AI starten oder laufen zu lassen.
Das habe ich gestern mit einem anderen Projekt probiert, das lohnt auch nicht.
Ja, das
ist also für Logos ist das schwierig. Da will man, dass da am Ende so ein cleanes SVG rausfällt, und das können die alle nicht. Das, also, ja. Was heißt alle nicht, aber zumindest irgendwie so Standard Bildgenerierungs-KI kann das nicht so richtig.
Ich habe auch schon versucht, irgendwie mal so ein Avatar erstellen zu lassen von so einem Ding. Das ist auch nicht vernünftig. Also vielleicht beschreibe ich auch einfach nur schlecht, wer weiß. So. Aber ja.
Na gut, ich meine, dass AI nicht wirklich was kann, haben wir spätestens an dem, wie hieß es, Auto-Keybow gesehen.
Hallo? Das läuft doch super.
Ja, ja,
Hand
natürlich.
Hoch, fährt
natürlich
rein.
Ja, natürlich. Nein, 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 nein. Falsch. Hand hoch. Fährt rein.
Ja.
Genau. Ja. Ja, nee, ist alles nicht. Ja, genau. Wer sich berufen fühlt, wer so ein bisschen was mit Grafikzeug macht, schreibt dem Sven. Irgendwo wird er in diesen Shownotes hier verlinkt sein. Oder ihr kennt ihn eh schon über die bekannten Quellen, Discord oder Mastodon, alles drum und dran. Ich pack's nochmal mit in die Shownotes rein. Ihr habt eine Webseite. Sagt die mal kurz.
Richtig.
Dann packe ich die auch mit
rein. Nee, da ist ja noch kein Logo drin.
Ach so. Ist ja doof. Ach, die ist doch gar nicht öffentlich, okay.
Nee, also sie ist schon öffentlich, ja, aber ich hab das. Wer nicht wirklich aufgepasst hat beim letzten Mal, weiß auch die Adresse nicht, und deswegen, das möchte ich mir noch aufheben, bis das Logo da ist und der Hintergrund.
Okay. Dann sparen wir uns das. Okay, gut. Haben wir noch Themen? Das ist gut, ich liebe diesen Satz. Woher kommt er eigentlich? Aus der Freakshow, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Ja.
Haben wir noch Themen?
Kalender.
Nicht Kalender.
Oh Gott.
Nicht Kalender. Frank, hast du denn noch was zu erzählen?
Ja, und zwar habe ich zwei neue Boards gefunden. Einen Moment. Eins heute über den Discord, die Blues. habt ihr die auch gesehen, ein 40% vertikal Rose-Staggered. Also es ist einfach eine 40% Tastatur, die nicht nur ein Unit hat, sondern links zwei Units, die aber hochkant sind. Ich suche gerade nochmal den Link. Und zwar hatte das der Apfel gepostet. Und es gibt halt, man hat viele Boards gesehen und ganz selten sind es so Boards, wo du sofort, scheiße, das will ich haben, das muss ich unbedingt ausprobieren.
Okay. Ja, ich stelle es mir spannend vor, drauf zu tippen. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber es scheint zu funktionieren. Ich glaube, es benutzen wirklich Leute auch produktiv.
Ich stelle mir das halt, denke ich mal, mit den ungenauen kleinen Finger hat man halt viel Fläche.
Und du möchtest jetzt das Bruce oder das Brian?
Was ist das Brian?
Das Brian ist so ähnlich, ist bloß eben Rose Stagger und das Bruce ist Column Stagger.
Das Bruce. Genau, das Bruce. Und ich tue einfach mal das Foto posten vom Apfel. Ich glaube, der wird nichts dagegen haben. Und in Dings da.
Was jetzt interessant wäre. Ich meine, dieses Board besteht ja in der Mitte aus diesen One-Unit-Keycaps. Also, was sind das? 4x2. Dann noch jeweils die drei äußeren Rows ist noch jeweils ein One-Unit-Key in der Mitte und der Rest dann also 1,25, 1,5, 1,75. Benutzt Apfel die überhaupt, die Tasten? Oder bleibt Apfel auf den One-Unit-Keys?
Am Ende die 8 in der Mitte und das reicht doch, oder?
Ich glaube, das ist ein riesen Fuck-up von Apfel.
Kein Apfel-Shaming hier, bitte.
Nein, ja? Auf keinen Fall.
Nein.
Aber ich finde das Le Clavier von Bruce finde ich auch ganz spannend, was dann Chiffre-Anleihen hat, ne?
Die Klavier-Anleihen haben wir heute auch schon festgestellt. Das ist dann der nächste Schritt. Eine Reihe, nur mit Spacebars, 64 nebeneinander.
Gott. Okay. Das sind aber kleine Spacebars, ne? Also das sind keine 10 U's oder 12 U's.
Nee, oh ja. Und dann habe ich noch, bin ich drüber gestoßen über KDB News, über die, ich hatte es mit ins Pad geschrieben. Ich will jetzt es nicht falsch sagen. Und zwar auch eine Split, die Silaka 54. Und zwar ist das Ortholineare 4x6 mit jeweils drei Daumentasten. Und da überlege ich, ob ich nicht doch irgendwie mal mir dies Group-By-mäßig antue und da PCBs bestelle. Weil das halt, finde ich, bedeutend einstiegsfreundlicher ist als eine Korn, weil du halt noch die Nummerreihe hast.
Ja, aber die kann man sich doch wunderbar auf die Home Row legen.
Ja, aber es ist halt, ja.
Richtig so. Aber ist das schlussendlich, ist ja eigentlich nicht viel anders als eine Lily oder Sophie, bloß ohne Encoder, oder? Und genau. Ein bisschen kleiner. Und mit...
Und ein bisschen.
Was ist denn
da? Mehr Orto.
Und mit Ö und Ä.
Mit Waveshare. Oh, da würden gut die Geminis von passen.
Ja.
Du meinst von unserem Hauptsponsor, der immer noch kein Geld überwiesen hat?
Ich habe extra jetzt nicht... Ich habe weder jetzt den Sponsor genannt, noch habe ich... obwohl, den habe ich vorhin beim... Ah ne, das war ein anderes Thema. Egal, das war ein Vorgespräch, wollte ich gerade sagen.
Nein, ich glaube, Keep Supply können wir getrost erwähnen, das ist kein Thema. Was ich cool finde, ist die Anordnung der TRRS-Buchsen.
Ja.
Die sind nett, die gefällt mir. Also, wer es jetzt gerade nicht sehen kann, die sind quasi über der inneren Daumentaste leicht schräg nach innen gehend angeordnet. Das ist ziemlich nett. Das ist hübsch.
Nee, die gefällt mir sehr gut. Da bin ich am Überlegen.
Aber ja, ansonsten, ja, Soffel trifft's, glaube ich, ganz gut.
Mhm. Das stimmt. Aber Soffel ist halt noch geschwungener. Das ist schon sehr Schokoladentafeloptik.
Okay, ist die noch ein bisschen ausgeprägter vom Stagger her. Okay. Auch verrückt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich meine, klar. Ja, es ist klar, die Korn, die ist mit 42 Tasten, ist die beschränkt, wenn du von einem größeren Keyboard kommst, auf jeden Fall. Ich verstehe auch den Schmerz mit der Nummernzeile auf jeden Fall.
Ja.
Ist alles Gewöhnungssache, keine Frage. Ganz klar. Nö, ist aber ein schöner Schritt auf jeden Fall von Full Size beziehungsweise Unibody hin zu Split, weil du einfach alles hast, was du brauchst. Genau. Inklusive 3000 Tasten pro Seite.
Weniger Tasten geht mit Zapfen immer. Also, es ist ja ein Prozess und den muss man halt irgendwie direkt irgendwie von Full Size auf, keine Ahnung, 36 Tasten runterzugehen, das tut schon weh.
Das merkt man, ja. Das stimmt, ja. Das ist richtig.
Und das muss man auch wollen.
Ja, ich glaube aber, dieses Wollen, das kommt dann irgendwann von ganz alleine, wenn du dich mal so auf diese Split-Reise begeben hast, kommt das dann, glaube ich, schon und denkst, ja, muss ja nicht mehr ganz bis hochgreifen. Gibt mit Sicherheit auch Leute, die auf der Größe bleiben, keine Frage. Fuka, wie viel Klicks hat dein Blindstopfen-Repo mittlerweile? Ich glaube, wir haben kein Repo mehr angepriesen als dieses Repository mit diesem Blindstopfen.
Das war doch gar nicht von mir. Ich hab das
war das nicht von dir? Du hast aber auch eins gehabt, nicht?
Ich habe, was hatte ich denn? Die Blindstopfen? Nee, die waren nicht von mir.
War die nicht von dir? Okay, dann habe ich gerade falsch im Kopf.
Ich habe diese Daumentasten irgendwann mal gemacht, aber
okay, dann habe ich es falsch im Kopf.
Keine Ahnung, ich bin kein Printables Achievement Jäger, das habe ich mir irgendwie nie. Gucke mal kurz nach.
Gerne. Ja, Frank, wenn du Cooper machst, ich denke, es wird den ein oder anderen oder die ein oder andere geben, die mit Sicherheit auch was haben will davon.
Ja, also es sind jetzt erst nochmal Gedanken. Ich habe da noch andere Sachen vor, aber das ist sowas, das reizt mich. Mal gucken.
Klar, wie gesagt, sagst du auf jeden Fall Bescheid, weil der PCB Exchange, der freut sich nämlich auch immer über Sachen, die mit reinfallen.
Ja, der ist schon mitgedacht.
Oh, sehr gut.
Und dann auch, bin ich heute, mach gleich mal die Überleitung, über ein YouTube-Video gestoßen von so einem kleinen YouTuber, der so eine Stunde in Vortrag hält über mechanische Tastaturen. War jetzt für mich relativ wenig Neues dabei. Tonqualität war auch eher bescheiden, aber der hatte, glaube ich, 120 Folien und viele, viele interessante Bilder und er geht halt einfach mal das komplett durch mit warum, wieso, weshalb, warum man kein QWERTY nutzen sollte und warum man Split-Keyboards nutzen sollte. Da hat er ja sehr schön Anschauungsbeispiele mit. Link poste ich mal. Also es war eine gute und unterhaltsame Stunde. Mit echt abgefahrenen Bildern mit drin.
Okay, wer kopiert da Ink?
Ja. Ink ist da schon ein Stück gutes professioneller. Aber es ist.
Er hat auch das bessere Design der Folien auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen hatte Ink mehr als 62 Views.
Das stimmt auch.
Ja, na noch. Genau.
Ja, gut, aber das ja auf die Größe vom Kanal kommt es ja nicht an.
Genau. Deswegen. Wie gesagt, man kann ja auch immer durch.
Und die Technik.
Ja.
Gut, ich meine, aber wenn Frank sagt, dass die Technik auch nicht optimal war, dann das nimmt schon wieder
Ausdruck,
die ich diese haben will. Okay, I build my own dream keyboard. Immer wenn wir auf YouTube kommen, klicken wir uns irgendwie durch und finden abgefahrene Videos über YouTube, über Keyboards. Okay, das hier speichert man, das sieht interessant aus. Genau. Nee, wenn du den Group Buy startest, du gibst Bescheid. Wie gesagt, es gibt mit Sicherheit Leute, die mitbestellen wollen. Und Wie gesagt, der PCB Exchange freut sich auch, auch für alle, die da draußen zuhören und irgendwie noch irgendwo PCBs rumliegen haben, die sie höchstwahrscheinlich eh nie bauen werden, weil die irgendwo auf einem Pile of Shame liegen. Schickt die zu mir. Ich packe die in die PCB Exchange und der PCB Exchange nimmt dann so lustige Züge an, wie von hier aus der Nähe von Stuttgart rüber nach Dresden, dann hoch nach Hamburg, in Frankfurt war er schon und müssen ja nicht die einzigen Stops sein. Das heißt, wenn ihr auch selber Meetups macht und da Bock drauf habt, den da irgendwie mal dabei zu haben, als kleine Anlaufstelle für Leute, die PCBs haben, dann auch gerne Bescheid sagen. Es gibt leider nur eine Ausstattung. Ich glaube, der Purox war es, der es mit auf die KleckyCon mitnehmen wollte nach Holland, Dänemark. Wo ist die KleckyCon?
Holland.
Holland. Ja. Und ich habe leider nur eine Ausstattung, der des PCB Exchange habe. Damit müsst ihr euch dann halt abfinden. Wenn das Datum belegt ist, ist das Datum belegt. Aber ihr könnt gerne Bescheid sagen. Wir können das Ding gerne rumschicken. Ist relativ easy aufzubauen. Sind ein paar Klappboxen, die man sich da hinstellt. Dann können da Leute PCBs reintun oder rausnehmen. Gar kein Thema. Ihr kriegt einen lustigen Aufsteller dazu. Ja, und dann hat auch euer Meetup den PCB Exchange. Werbung Ende.
Ja.
Und ich glaube, es war bis jetzt immer relativ unkompliziert, oder? Sven, Frank?
Ja.
Ja,
ja, es war gut, dass Malerkrepp mit dabei waren. Wir, weil was draußen war, haben wir die dann festgeklebt. Weil immer mal die Schilder umgefallen waren.
Ah, ja, gut, okay. Auch wir brauchen eine Outdoor-Ausstattung. Auch gut.
Dann kommt als nächstes jetzt hier irgendwie ich wollte gerade Iglo sagen. Nein, wie heißen diese Pavillons?
Oh,
so kommt Pavillon? Mit dabei.
Messezelt oder so, voll Betrug.
Messezelt.
Da springt dann auch einer mit aus dem Karton, der das Ding aufbaut.
Kleines Tipi.
Ja.
Oh Gott.
Mit Lagerfeuer und allem drum und dran. Hätte was. Okay, überlege ich mal. Wird, glaube ich, nichts. Ja, genau, sag Bescheid. Kann ich rumschicken. Gar kein Ding. Ja, Leute. Haben wir noch Themen?
Bestimmt.
Ihr dürft diesen Satz niemals irgendwie in diese Runde bringen. Ich werde ihn immer wieder sagen.
Wieso? Hast du noch Themen?
Ich bin in der Tat durch. Ich habe nichts mehr.
Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon angesagt hatte. Nexthop für die Manhattan suche ich immer noch. Weiß ich immer noch nichts, glaube ich.
Also, falls jemand aus Hamburg am Samstag da ist, könnte er sie theoretisch dann auch direkt dann beim Meetup, nach dem Meetup mitnehmen. Ansonsten schicke ich sie auch gerne weiter.
Ja. Ich weiß nicht, ob Apfel mal hier geschrien hatte. Maybe. Aber wenn, dann habe ich es vergessen und wir machen es einfach. Dann schreibt mir nochmal.
Falls er hier zuhört.
Ja, er wird es erfahren. Ich werde ihn verlinken. Er wird drauf kommen. Ich bin mittlerweile großer Fan der Zilbzalb. Das ist ein sehr schönes Board.
Ist es schon dein Daily?
Nein, das noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Aber es entschleunigt den Alltag ungemein.
Okay.
Also wirklich gar nicht negativ gemeint. Ich bin wirklich sehr, sehr fasziniert von diesem Keyboard und auch wie Apfel das löst. Ich bin mittlerweile sogar in der Tat dran zu überlegen, was ist die kleinere Iteration davon? Das ist die Teen Spirit, oder?
Teen Spirit.
Genau. Was ist bei der Teen Spirit anders? Die hat im Prinzip nur zwei Lines an Keys, richtig?
Weniger Keys, ne? Also ganz klar.
Ja, das schon, aber es sind, glaube ich, nur zwei Rows, richtig? Ja.
Ja, ja.
Finde ich spannend. Irgendwer hat neulich auch mal gemeint, so wenn man doch was weglassen könnte, dann ist es der Hop vom Zeigefinger zur Mitte hin. Diese zwei Tasten. Und dann hast du irgendwie so ein... Bitte?
Ich habe das angemerkt.
Hast du das angemerkt? Weil dann hast du halt so ein... Es ist schon auch ein echt kleines Keyboard, was du dann hast, aber du hast diese nervige Bewegung deines Zeigefingers nach innen nicht mehr. Und ich finde die mittlerweile, seitdem ich drauf achte, bei den Korns zum Beispiel, die ich als Daily benutze, ist die Bewegung des Zeigefingers nach innen eine relativ anstrengende, die ich gern auch einfach wegoptimieren würde. Es ist dann schon ein kleines Board, was du dann hättest, aber es ist trotzdem noch machbar und überschaubar mit den Kombinationen, die du brauchst, um deine kompletten Buchstaben abzubilden. Und das, obwohl ich die Zilbzalb noch nicht mal als Daily Driver habe. Aber es ist ein schönes Board. Ich mag es sehr. Ja, das wollte ich nur angemerkt haben. Und es hat nur 2 Daumentasten. Wird ja auch mal bemängelt hier. 3 Daumentasten braucht ja kein Mensch.
Ich brauche ja nicht mal 2. liegt hier noch zum Bauen. Ich bin gespannt, wenn ich dann mal Und kleiner Einwand von Purox, der sagt gerade, dass er dabei ist, eine ULP Wireless Split Sit zu designen. Also sind wir mal gespannt. Das wird klein und flach, würde ich mal dann sagen.
Wow, das wird wow. Ja, ich nehme eine. Das als Split und als Ultralog. Die 470
auf, Tastatur raus, Zip-Zip rein.
Wow, das ist abgefahren. Das ist cool. Oh, aber wobei, die Ultra-Low-Profile-Dinger sind blöd zum Löten, richtig?
Es geht schon.
Es geht, okay. Wenn Fuke sagt, es geht schon.
Wann 6 Stunden Workshop?
Oh ja, oh, mach das mal. Chaos macht Schule, Split-Zip-Zeit mit Ultra-Low-Profiles.
Genau.
Ja.
Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen.
Natürlich, klar. Und dann hat's einer hinbekommen, dieses Ding zu löten und denkt so, wo ist mein Kuh? Wo ist mein Kuh? Ja, du musst ja nur die 3 Tasten zusammendrücken, dann hast du ein Kuh.
Genau. Ja, das wenn du so lange drückst, ist ein Escape.
Ja, alles logisch.
Aber wenn wir jetzt noch ein paar Minuten haben, ne, und wir gerade von Zilpzalp und von Bruce gesprochen haben, dann möchte ich jetzt noch mal kurz 2 Boards einwerfen, auch von bekannten Menschen von uns. Und einmal beim Thema Zilpzalp, dann wurde auch im Chat schon gesagt, dann muss auch Fitis genannt werden von WTOR. Der hat ja dann 29-Key Unibody Keyboard gemacht, asymmetrische Thumbs und auch im Stile vom Zilpzalp. Also sieht auch sehr spannend aus. Das müssen wir dann natürlich erwähnen. Und andere Stelle wäre dann da noch, wenn wir jetzt von Bruce sprechen und Apfel auch genannt haben, dann wäre sein Schiffschaff vielleicht auch anzumerken. Das ist im Stile eines Chiffres, gekreuzt mit einer Zilpzalp von den Keys so ein bisschen. Ist auch sehr spannend, weil es hat 3x3 und auf dem Pinky ist eine 3U-Bar und auf dem zweiten Zeigefinger ist, ich kann es nicht sagen, 1,25, 1 und 1,25 reicht bis zum Thumb runter. Das ist ein sehr seltsames Konstrukt, aber ich finde es auch gleichzeitig sehr spannend. Ich schmeiße es auch direkt mal in den Chat und natürlich in die Shownotes. Aber da könnt ihr da mal.
Ich erkenne ein Muster. Auch da sind großen Keys werden von Apfel nicht benutzt. Der tippt nur auf den One Units.
Meinst du?
Ich spekuliere. Ich meine, heimlich tippt Apfel mittlerweile nur noch auf 4 Keys pro Seite. Das fällt aber keinem auf, weil er Keyboards baut und die eigentlich gar nicht benutzten Tasten nur durch 1,5 Unit Keys und solchen Krempel einfach verbaut, sage ich mal. Ich spekuliere.
Das erinnert mich ja an die Totem, die ich von Apfel abgekauft habe, wo er die Pinkies, diese beiden extra Pinky-Tasten, nicht gelötet hat. Die ich dann wiederum weiterverkauft habe an Frank sogar?
An mich? Ja,
genau. Und dann die große Fehlersuche da war, weil ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe die anscheinend nicht benutzt, aber belegt und
sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Yes, es nimmt absurde Züge an, dieses ganze Hobby.
Richtig. Wir brauchen mehr Boards. Wir brauchen also Vortrag hier. Fuka, du wolltest doch mal Kalkhead. Kannst doch erstmal einen kleinen Kreis hier testen. Deinen Vortrag. Und ob wir den dann freigeben, ist eine andere Sache, aber Hauptsache, wir testen den erstmal im kleinen Kreis hier.
Nein, du denkst das falsch. Du musst sagen, für welchen Preis wir den freigeben. Das testen wir dann.
Ah.
Ich mache jetzt einen Aussteiger. Ich kaufe mir jetzt so eine 15€ Robodome-Tastatur und
Exit Scan.
Ja, und sagst, was wollt ihr Idioten eigentlich? Jetzt reden wir hier seit 2 Jahren über Keyboards. Es könnte so einfach sein.
Genau.
15€ Thrustmaster. Oder Hammer.
Ah, sehr gut. Der Fuka Exit Scam. Wunderbar. Ja. Habt ihr noch was? Fuko, noch was auf der Seele, was du loswerden
möchtest? Ich bin durch.
Sven, noch was auf der Seele, was du loswerden möchtest?
Ich hab nix, ich schweige.
Frank, noch was auf der Seele, was du loswerden möchtest? Dann würde ich sagen, auch fertig. Ja, dann machen wir, sag doch zu. Trotz kleiner Runde und anfänglicher, ich würde sagen, weniger Themen als sonst, haben wir es doch einigermaßen langgezogen, das Ganze mit jede Menge lustigen Sachen gefüllt. Am Ende nochmal ganz kurz, Samstag, was ist es, der 5.? 5.10. in Hamburg im Attractors Meetup. Am 11.10. war ein München Meetup. Da müsst ihr schauen, wo das ist, das weiß ich nicht. Irgendwann im Februar ist CCH-Con mit. Also muss ich wieder piepen jetzt. Bleibt spannend alles. Ja, dann würde ich sagen, es war ein wunderschöner Abend. Schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr da draußen alle zwei zugehört habt. Ich glaube, es war ein bisschen mehr. Ja, ich bedanke mich bei dir, Fuko, bei dir, Sven, und beim Frank, dass du auch noch dazugestoßen bist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, allerspätestens. Und einen schönen Abend euch noch. Macht's gut.
Auch dir ein herzliches Danke und bis bald.
Gerne. Ja, vielen Dank. Schönen Abend.
Ebenso. Ciao.
Vielen Dank. Gute Nacht. Tschüss.